Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe heute euch durch die Sendung. Und ich bin heute in Jena am Fritz-Lippmann-Institut, dem Leibniz-Institut für Alternsforschung, und sitze hier zusammen mit dem Dr. Lars Ricken. Hallo Lars.
Hallo.
Er ist Postdoc in der Gruppe von der Frau Professor Morrison und die beschäftigt sich mit Nervenregeneration. Du hast dich spezialisiert oder entwickelst gerade so eine Abteilung, eine Untergruppe, die sich eher so um die Translation und präklinischen Studien kümmern will. Also das ist multizentrische, präklinische, konfirmatorische Studien. Da können wir ja gut anfangen und gut diskutieren. Da freue ich mich schon drauf. Also nochmal, hallo Lars.
Hallo.
Ja, was sind denn eigentlich präklinische Studien? Du hast mir ein paar Artikel gegeben zum Lesen auch, zum Vorbereiten. Und dann war gleich dann noch die Rede vom Valley of Death. Also wir werden heute auch noch irgendwann mal durchs Tal des Todes gehen müssen und darüber mal reden müssen, was das eigentlich alles bedeutet. Weil wir müssen uns da strategisch, wenn wir aus der akademischen Forschung rauskommen, noch ein bisschen anders aufstellen.
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist ein ganz aktuelles Thema, auch das in letzter Zeit mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, das wird von beiden Seiten mehr und mehr angesehen, aber dazwischen ist eben noch nicht so viel los. Die präklinische Forschung, also ich denke, die Grenzen sind so ein bisschen fließend natürlich, aber die präklinische Forschung positioniert sich letztendlich zwischen der recht reinen Grundlagenforschung und der klinischen Forschung, wo in der Grundlagenforschung recht breit explorativ geforscht wird, nach grundlegenden Mechanismen, grundlegende Hypothesen getestet werden, erstmal zu gucken, wie etwas an sich funktioniert, und in der klinischen Forschung schon direkt die Therapeutika, die Arzneimittel in die Anwendung gebracht werden, positioniert sich die präklinische Forschung da so ein bisschen dazwischen. Das heißt, das Ziel ist auf jeden Fall schon in die Klinik zu kommen. Meistens ist irgendeine Therapie oder ein Therapeutikum-Kandidat dann schon direkt im Kopf und direkt die Wirksamkeits-, Verträglichkeits-, auch Mechanismenprüfung, aber immer mit dem Ziel, letztendlich in die Klinik dann kommen zu wollen.
Das ist ja auch so ein Punkt, wo häufig dann auch so ein bisschen das Problem ist, weil ich finde schon auch, dass Grundlagenforschung und klinische Forschung auch sehr weit voneinander zum Teil entfernt sind, und dort so diese Kommunikationsbrücke zu schlagen, also erstmal von der Klinik in die Grundlagenforschung und wieder zurück, das ist, glaube ich, so ein Punkt, den wir jetzt auch nochmal abzeichnen müssen, weil ich denke mal, in der Grundlagenforschung ist es ja auch nicht so, ne? Das hört sich ja immer so an, naja, wir wollen erstmal nur explorativ erstmal gucken, wie funktioniert das denn an sich, weil du gehst morgens auch in der Grundlagenforschung nicht ins Labor und sagst so, heute pipettiere ich mal hart meine Zellen durch. Auch dort musst du eine Strategie aufbauen. Man sucht sich ja bestimmte Ziele nicht aus, weil es einem Spaß macht oder sowas, sondern weil man vielleicht dort auch eine Notwendigkeit sieht.
Absolut. Also das wollte ich auch da nicht wegnehmen. Ich denke, auch die Grundlagenforschung hat auf jeden Fall oder sollte auf jeden Fall in meisten Fällen ein klares Ziel vor Augen haben. Das ist auch eine klare Frage. Oftmals ist auch definiert, wo es hingehen soll, Mechanismen. Aber manchmal fehlt so das therapeutische Endziel dafür, was völlig in Ordnung ist. Dafür ist es die Grundlagenforschung. Ich finde, da wird teilweise auch, das habe ich auch gesehen bei Kollegen oder frühen Sachen, wo dann so ein hehres therapeutisches Ziel zur Not irgendwie noch bemüht wird, um zu sagen, okay, daran arbeite ich. Deswegen sage ich auch, die Grenzen sind fließend. Ich denke, die Grundlagenforschung geht auf jeden Fall fließend auch in die präklinische Forschung rein. Und präklinische Forschung muss auch noch ein bisschen breiter gestreut auf jeden Fall sein. Also ich würde das nicht hart abgrenzen. Ich denke ganz im Gegenteil, es gibt ein paar harte Abgrenzungen, weil der Schritt nicht gemacht wird. Aber das ist genau das, woran wir auch arbeiten wollen, Brücken zu bauen in die verschiedenen Bereiche, damit es in die Klinik rübergeht, dann letztendlich auch in die industrielle Entwicklung. Es ist gut dran getan, wenn alle Bereiche eng vernetzt sind und es wirklich ein Kontinuum ist.
Also das heißt dann eigentlich, die Grundlagenforschung, die ist dafür da, um ein Verständnis der Funktion aufzubauen. Das kann dann mal später auch in ein Ziel führen, was dann vielleicht sogar auch für eine Therapie richtig und wichtig ist.
Absolut.
Aber es muss halt auch nicht. Am Ende weiß man halt mehr über die biologische, über die physiologische Funktion von irgendwas. Und so habe ich das auch in euren Publikationen da gesehen. Natürlich geht man dann, wenn ich es richtig verstanden habe, in die Präklinik, um dann mal zu gucken, ist das überhaupt für die weitere Forschung in Richtung Klinik ein relevanter Punkt.
Genau.
Ihr nehmt dann immer den Begriff der Studie, habt ihr dann da auch immer dann. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Experiment und einer Studie? Gibt es da eine Definition für?
Ich weiß nicht, ob es eine offizielle Definition dafür gibt. Das hat sicherlich auch ein bisschen mit dem Sprachgebrauch zu tun, dass man sich natürlich auch ein bisschen näher an den klinischen Bereich heranbegibt. Für mich persönlich ist der Unterschied, die Studie ist relativ breit aufgestellt von Anfang bis Ende. Man denkt das gesamte Konzept durch, den gesamten Prozess, dass man sagt, hier fange ich an. Das ist mein Erkenntnisgewinn, den ich haben will mit den verschiedenen Experimenten. Also ich sehe, eine Studie besteht aus verschiedenen Experimenten, um diesen Erkenntnisgewinn zu machen, sodass ich aus persönlicher Sicht, ohne das in harte Definitionen pressen zu wollen, sehen würde, dass man oftmals an Grundlagenforschung einzelnere Experimente aneinanderreiht, um Stück für Stück sich zu einem Erkenntnisgewinn vorzubereiten, während gerade im präklinischen Bereich, wo das Ziel klar ist, wo man hin will mit dem therapeutischen Ziel, gut dran gelegen ist, einfach vorher durchzuplanen und daraus eine Studie zu machen.
Könnte man eigentlich schon fast sagen, okay, im Experiment hat man vorher noch nicht so das Ergebnis noch nicht definiert. Man hat vielleicht eine grobe Hypothese, aber man ist da noch offener insgesamt.
Ich denke, dass man offener ist. Ich denke, vor allen Dingen weiß man nicht notwendigerweise, wie es nach dem Experiment weitergehen sollte.
Da muss eigentlich schon eine gewisse Sicherheit da sein, oder? Kann man das sagen, dass man dann so, man geht erst in eine Studie, erst dann rein, wenn man eigentlich sich schon klar ist, dass da was dabei rauskommen kann oder?
Naja, also dass etwas herauskommen kann, ja. Wobei ich da eindeutig auch sogenannte negative Ergebnisse mit einschließen würde. Also es ist klar, dass man ein Ergebnis kriegt, ob das so ist, wie man sich es erwünscht hat oder nicht. Aber man stellt halt vorher eine Hypothese auf und im besten Falle natürlich belegt oder dann auch widerlegt. Aber ich sehe den ganzen Prozess dann als vorüberlegt an. Also in meinem Kopf ist eine Studie, die entwickelt nicht unbedingt während des Studienprozesses die Theorie oder Hypothese weiter, sondern da ist die klare Hypothese, die ist zum Ende. Es könnte sich eine zweite Studie natürlich anschließen. Es ist nicht eine Sackgasse, aber es ist ein längerer Prozess, der dementsprechend starrer in gewisser Weise ist, auf positive wie auch negative Weise. Es gibt viel Vorüberlegung, aber das Design sollte fertig durchgezogen werden, um wirklich das unter den Bedingungen zu beantworten.
Das hieße dann, wir haben dann jetzt wirklich die Grundlagenforschung, die Präklinik, die Klinik. Was ist eine präklinische Studie und was ist eine klinische Studie?
Ich glaube, der einfachste Unterschied ist letztendlich, woran die Studie durchgeführt wird. In aller Regel, also die klinische Studie ist dann letztendlich ein Patientenmaterial oder also ein Humanmaterial mit menschlichen Probanden. Die Präklinik setzt eben davor, die ist außerhalb der Klinik, die ist oftmals noch verschiedene Tiermodelle, verschiedene Komplexität, teilweise auch noch in vitro, in Zellkulturen, aber letztendlich noch vor dem Menschbereich.
Genau, das ist ja wirklich der wichtige Unterschied, weil es kommt zwar drin Klinik vor, aber es Präklinik heißt wirklich, da sind die Menschen, die Patientinnen, die es betrifft, also noch komplett außen vor. Also auch noch nicht an gesunden Leuten, dass da experimentiert wird. Es ist wirklich ohne Menschen dann.
Was es drin gibt, es könnten Patientenproben drin sein. Das haben wir jetzt in unseren präklinischen Studien zum Teil auch. Wir arbeiten mit Pathologen zusammen und kriegen dann Gewebematerial, auf dem wir es testen. Aber in keinem Fall ist irgendwie ein Versuch am lebenden Menschen eine klinische Studie dann in dem Sinne.
Und das ist natürlich dann auch noch außerhalb der medizinischen Infrastruktur. Ne? Das ist wirklich hier, ihr seid ja auch eher noch ein Institut, eher in Richtung Grundlagenforschung und präklinischen Regeln, aber noch weit außerhalb von diesen ganzen regulatorischen Begriffen, die es dann selber in der klinischen Studie dann auch nochmal gibt, wo natürlich dann nochmal ein Zacken schärfer dann auch drüber nachgedacht werden muss, kann man das jetzt dem Patienten zumuten? Ne?
Genau, also wir gehen da so ein bisschen Zwischenweg, gerade für unsere aktuelle Studie bedienen wir uns vieler Prinzipien von humanen klinischen Studien, was das Studiendesign angeht, an Qualitätsstandards. Aber wir haben natürlich die ethische Frage in ganz anderer Weise. Da geht es ums Tierwohl, nicht um die Patientenfrage. Wir brauchen dementsprechend natürlich auch eine ganz andere Ethikkommission. Qualitätsstandards versuchen wir umzusetzen im Sinne von Verblindung und Randomisierung und Studienprotokollen, aber das ist genau das. Es ist so ein Zwischenweg, der eine Lücke zwischen der Grundlagenforschung und der klinischen Forschung füllen soll.
Wenn man jetzt mal sich so eine präklinische Studie ansieht, wie baut man denn sowas dann auch auf? Also wie geht man da an eine Planung ran? Wir haben jetzt irgendein Target, wo man gedacht hat, Mensch, könnte ja irgendwas für eine Therapie Interessantes sein. Was sind denn so die ersten Schritte für so eine präklinische Studie, die man dann vorbereiten muss?
War für uns auch eine sehr interessante Frage, vor allen Dingen vor wenigen Jahren. Wir sind da relativ frisch zugekommen. Wir haben die Reise vor 4 Jahren begonnen, auch basierend auf einer neuen Förderrichtlinie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, was ganz spezifisch solche Studien dann fördern wollte, um eben die Lücke aufzufüllen. Und das war für uns erstmal tatsächlich eine ganz, ganz neue Art und Weise zu denken, weil wir eben genau aus der Grundlagenforschung kamen. Und darum, das an einem Beispiel so ein bisschen zu illustrieren, sind wir eben genau da rausgekommen. Wir haben grundlegende Mechanismen von Nervenregeneration, aber auch von Tumorbildung am peripheren Nerv untersucht, grundlegende Mechanismen, und haben da ganz spezifisch ein Molekül entdeckt, was etwas mit dem Zellverhalten zu tun hat. Und wenn das fehlte, kam es eben zu einer Tumorbildung. Noch verschiedene Faktoren, aber jetzt auf das Projekt gesehen, spezifisch das Molekül, das haben wir in einem ersten Experiment gesehen. Das könnte was machen. Das ist so eine kleine Stichprobe von 8 Tieren, wie das dann in der Grundlagenforschung durchaus gang und gäbe ist. Und jetzt die Überlegung, okay, wie können wir gucken, ob dieser Befund wirklich übertragbar ist?
Also die 8 Tiere, die waren jetzt noch nicht die präklinische Studie, sondern das waren so diese exploratorischen Versuche. Also sprich, ihr hattet erst das Target identifiziert und dann an dem Molekül die ersten Tests gemacht. Und jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter. Wir haben die ersten Versuche in der Maus. Und da habt ihr schon gesehen, aber mit wenigen Tieren, also 8 Stück, ist ja überschaubare Größe jetzt erstmal. Dann habt ihr gesagt, okay, wir sehen hier was, könnte was sein.
Genau, ist richtig. Ich denke, genau da ist der Übergang von der Grundlagenforschung in die Präklinik. Auch schon mit dem ersten Pilotversuch, da könnte man sagen, wir gehen schon in die Präklinik rein, weil wir haben ja schon die Idee, wir wollen daraus potenziell eine Therapie entwickeln. Noch weiter in die Grundlagenforschung herein war einfach, dass wir gesehen haben, dass dieses Molekül unterschiedlich exprimiert wird, also unterschiedlich vorhanden ist. In diesem Mausmodell waren wir in dem Falle noch. Und dann gesagt haben, ja, okay, das sagt die Literatur, das sagt die jetzige Wissensbasis, das könnte dieses Molekül tun. Und das ist halt, fehlt. Und dann kriegen wir Tumore. Wenn es da ist, dann kriegen wir die Tumore nicht. Und dann Übergang in diese 8 Mäuse, das wäre der erste Schritt in die Präklinik, aber noch auf recht frühem Niveau. Und das haben wir gemacht mit den 8 Mäusen, da haben wir Effekte gesehen. Und die haben uns dann bestärkt, dass wir dann weiter sagen, jetzt wollen wir das absichern, wir wollen das ein bisschen klinischer machen. Also was ist unser Weg, um das jetzt in die Klinik reinzugehen? Und da sind natürlich verschiedene Überlegungen dann gekommen. Das sind Qualitätsinfrastrukturfragen, das sind Validitätsfragen Richtung, ist das überhaupt bei Menschen ähnlich so? Und letztendlich hat das alles in einer multizentrischen Studie geendet, auf die komme ich gleich, genau. Und das ist dann, wo wir schon recht dicht an der Humanklinik sind. Aber wir haben vorher natürlich noch ein paar Sachen angeguckt. Wir haben dann tatsächlich Patientenmaterial, Gewebeproben gekriegt und haben da mal geguckt, ist unser Molekül denn dort auch unterschiedlich exprimiert? Ja, tatsächlich. Also wir haben eine Korrelation, das scheint auch mit dem Mensch zu tun zu haben. Wir haben jetzt so eine Art translationale Validität, also das, woran wir arbeiten, scheint auch wichtig am Menschen zu sein.
Translational heißt jetzt hier der Übergang vom Tiermodell in den Menschen.
Ja, und auch, dass es wirklich für die Krankheit relevant ist.
Ah, okay. Dass es vielleicht auch Sinn macht, diese Forschung weiterzutreiben, um dann vielleicht in eine Therapie zu kommen, weil du siehst, okay, den Effekt, den du im Mausmodell gesehen hast, den findet man auch zumindest in den Proben, die ihr jetzt dort von Patienten bekommen habt.
Genau, das ist richtig. Und dann war eben die Überlegung, wie wir damit weitergehen können. Das hatte ein paar finanzielle, strukturelle Fragen, die ich jetzt mal ausklammer, wenn du weißt, jetzt ums eigentliche Design, um die Idee geht. Für uns war eben genau das der Anfang dieser Förderrichtlinie vom Bundesministerium, weil wir gesagt haben, wie gehen wir da jetzt weiter? Wir kommen da so ein bisschen auch zu dem Valley of Death, das du schon angesprochen hattest, weil das Valley of Death ist letztendlich, dass viele Grundlagenforschungsergebnisse nicht in die Klinik und die industrielle Weiterentwicklung übersetzt werden kann. Und das kann viele Gründe haben. Das eine ist, da spielen wir rein in die Reproduktionskrise, dass einfach generell viele Ergebnisse nicht reproduziert werden können. Das hat verschiedenste Gründe. Das hat auch was mit bewussten und unbewussten Beeinflussungen zu tun. Die bewussten Beeinflussungen sind natürlich die Manipulationen, die unschön sind. Aber selbst wenn das nicht ist, es gibt teilweise Faktoren, die beeinflussen das Experiment, deren man sich nicht bewusst ist.
Naja, ja. Wenn du jahrelang in deine Arbeit Zeit investiert hast und du sagst, okay, Mensch, das ist eigentlich so ein tolles Target, dann willst du vielleicht auch irgendwann mal einen Effekt sehen, wo vielleicht jemand, der jetzt nicht so engagiert dabei ist und dem es vielleicht nicht so weh täte, einfach zu sagen, okay, also es tut mir leid beim besten Willen, ich sehe da nichts. Das ist, glaube ich, ein ganz menschlicher Faktor.
Genau, da braucht es halt einiges. Braucht es Expertise, um letztendlich die Daten wirklich so abzusichern, dass die wirklich solide sind. Die verschiedenen Mechanismen, dafür braucht es natürlich auch ein gewisses Wissen in Mechanismen, die dabei helfen, wie Verblindung, Randomisierung. Dann braucht es mehr Leute, die involviert sind. Gerade Biostatistiker sind da extrem wichtig. Ich denke, dass viele Grundlagenforscher grundsätzlich mit ihrer eigenen Statistik zurechtkommen, aber wenn es dann ein bisschen anspruchsvoller wird, dafür gibt es die Spezialisten.
Genau. Vor allen Dingen, es ist immer gut, wenn jemand das auswertet, der nicht direkt involviert ist in der Arbeit, einfach weil der genau diesen rationalen Blick dann hat, der will oder die will dann halt einfach nicht, dass da was Positives dabei rumkommt. Am Ende weiß er noch nicht mal, um was es genau geht, sondern soll nur gucken, siehst du was in den Daten oder siehst du nichts? Und wenn das jemand ist, dem eigentlich egal ist, ob da was drin ist oder nicht ist, oder der dann auch sagt, ja, selbst wenn nichts drin ist, das ist ja ein wichtiges Ergebnis, weil dann weiß ich, in die Richtung brauche ich nicht mehr weiter forschen. Das ist absolut. Ja unter Umständen, ich weiß jetzt, wie das funktioniert, aber therapeutisch ist es für uns eine Sackgasse. Deswegen habe ich auch so ein bisschen ein Problem mit diesem Valley of Death, ja, weil ich das gar nicht so schlimm finde. Wir werden viele Sackgassen betreten und wir werden viele sehen müssen, damit wir einfach die richtigen Wege für eine Therapie auch finden können. Ja.
Ja, und wenn ich an das Valley of Death denke, dann sehe ich da verschiedene Faktoren. Und in mancher Hinsicht stimme ich dir völlig zu, das ist sehr gut, dass vieles dort einfach nicht weiterkommt, weil es vielleicht nicht reproduzierbar wäre, weil es sich nicht eignet für eine Therapie. Das ist alles, was auf jeden Fall dort aufhören sollte. Das Valley of Death ist für mich noch in zweierlei Hinsicht, zum einen die es in Therapie schaffen könnten, aber nicht solide abgesichert sind aufgrund der Mechanismen, die können dort versacken. Das ist das eine, das zu überkommen. Und das andere ist, du hast ein Ergebnis aus der Grundlagenforschung und das hast du dann teilweise publiziert. Publikationen sind leider immer noch Währung der Grundlagenforschung. Die Geschichte ist raus. Und du müsstest das jetzt absichern, indem du es vielleicht nochmal wiederholst und sagst, kriege ich wirklich das gleiche Ergebnis? Du guckst es an einer größeren Stichprobe raus, aber es lässt sich nicht mehr so gut publizieren, wird dadurch für Grundlagenforscher notgedrungen, was Karrierewege angeht, teilweise weniger attraktiv. Dann ist natürlich auch immer eine Geldfrage, dass jemand muss die Arbeiten bezahlen. Du wiederholst etwas oder entwickelst es weiter. Es ist wenig attraktiv. Da fehlt die Expertise, da fehlen Ressourcen. Und das sind so für mich die Punkte des Valley of Death, die behoben werden sollten.
Ja, jetzt muss man natürlich dann da sagen, also ich engagiere mich ja auch sehr stark für Open Science und für Fair Science vor allen Dingen. Bin da auch dabei und kenne viele Leute auch in die Richtung NFDI-Entwicklung und sowas. Ja. Für mich ist halt einfach das Problem, wenn ich jetzt sowas wie Nature, Science und sowas gucke, das ist ja eigentlich keine Wissenschaftsdokumentation. Das ist wissenschaftliches Storytelling, weil die lassen nur Dinge durch, die sich für sie gut verkaufen. Das ist eine ganz andere Zielsetzung als jetzt bei uns, die wir wirklich eine Wissenschaftsdokumentation machen wollen, wo wir dann auch sagen müssen, auch die Nullergebnisse sind halt valide Ergebnisse. Sie sind ja valide und wir müssen die dokumentieren. Und das heißt also, wir müssen dort viel rationaler rangehen. Deswegen, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn Nature und Science noch weiter existieren. Und es ist ja sogar wichtig, dass die weiter existieren, weil wir brauchen ja dieses Storytelling, also die Success-Stories dann da, wir brauchen die ja auch, weil wir wollen ja auch Werbung für uns machen. Aber um jetzt eine Forschung voranzutreiben, auch vor allen Dingen eine so eine komplexe Forschung, wie du es jetzt beschrieben hast, auf vielen Ebenen, von vielen Seiten rangehen musst, das ist halt keine Märchenstunde mehr. Da müssen wir halt gucken, dass wir uns durch einen richtig großen Wust an Daten wühlen, dass viele, viele Nullen sind. Das ist ein Meer aus Nullen und du musst die ganz, ganz wenigen Einsen rausfischen.
Absolut. Und das muss halt jemand bezahlen am Ende.
Ja.
Und da liegt für viele das Problem.
Dieses wissenschaftliche Storytelling funktioniert dann halt nicht mehr, weil du dann nur noch den Blick auf die Einsen haben willst und vergisst dann die Nullen. Und das zeichnet dann ein Bild, als würde die ganze Wissenschaft nur aus Erfolgsgeschichten bestehen. Ich glaube, das macht auch viel diesen Frust aus,
ja.
Dass man dann sieht, okay, wieso klappt eigentlich vieles nicht?
Das würde ich auch absolut sagen. Ich denke, dass verantwortungsvolle und erfolgreiche Präklinik eigentlich nur mit Transparenz und eben Open Data, Open Science gut funktionieren kann.
Na, ich denke auch mal, auch die Erfolgsdefinition müsste man dort vor allen Dingen in der Präklinik auch mal anders definieren. Weil selbst wenn jetzt rauskommt, dass es jetzt keine klinische Studie gibt, ist es ja trotzdem, wenn ich sagen kann, okay, ich habe mit einer hohen Verlässlichkeit eine Null rausbekommen, ist es ja auch ein Erfolg.
Absolut. Ja. Es spart auch sehr, sehr viel Geld und Zeit dann weiter hinten raus, wenn eine klinische Studie unnötig wird, weil es einfach nicht haltbar ist, ist vielen Menschen ebenfalls geholfen.
Das ist nochmal so ein Begriff, diesen Haltbarkeitsbegriff. Mhm. Ne? Also da hast du ja auch wieder mehrere Ebenen. Entweder ist diese Hypothese falsch, dass du sagst, okay, am Endeffekt molekular hat es vielleicht so geklappt, aber so, wie wir es uns zellulär oder dann sogar organisch vorgestellt hat, klappt es halt nicht. Das muss ja nichts mit der molekularen Umgebung zu tun haben. Unter Umständen ist zum Beispiel eine Konzentrationsverteilung in einem Gewebe viel wichtiger. Also sprich, ich kriege von außen meinen Wirkstoff einfach gar nicht ans Target hin, weil der noch blöde Eigenschaften hat oder weil auf dem Weg dorthin so viele andere ähnliche Targets sind, die das ganze Ding noch schlimmer machen als besser. Ja? Und das muss man halt immer in Betracht ziehen. Wir stoßen halt nun mal jetzt auf einmal auf eine sehr komplexe Umgebung. Also eine ganze Maus im schlimmsten Fall bei euch. Ja? Und da ist auf dem Weg zum Target, ist halt dann, sind noch viele, viele Schritte erstmal da. Und die müssen wir halt alle überwinden. Und wenn das so ein komplexer Mechanismus ist, der vielleicht ganz nah an einem anderen noch dran ist, dann haben wir halt ein Problem. Und dann ist es halt, wie man so sagen würde, vielleicht zwar ein Target, aber das ist halt nicht druggable, von außen nicht als Mechanismus adressierbar.
Oder in manchen Fällen sind einfach noch nicht alle Faktoren, Erfolgsfaktoren bekannt. Und deswegen muss auch letztendlich eine nicht erfolgreiche präklinische Studie, muss auch nicht das Ende des Weges bedeuten. Das heißt einfach, man muss nochmal zurück ans Zeichenbord, einfach sagen, okay, was haben wir gelernt, was wissen wir, was könnten wir vielleicht noch dazu herausfinden, wie könnte es weitergehen oder macht es gar keinen Sinn.
Du hast da mir auch so eine ganz schöne Publikation gegeben. Ich werde die auch in den Shownotes verlinken über so einen Workshop zu diesen präklinischen Studien. Die finde ich auch sehr gut, weil die mal alles zusammenfasst. Und dann merkt man auf einmal, dass das einfach ein anderer strategischer Angang ist. Das, was du gerade gesagt hast. Okay, das ist wie im Labyrinth. Man läuft dann in die Sackgasse, aber wenn man dann in der Sackgasse ist, dann hockt man sich ja auch nicht hin und weint und bleibt dann da sitzen, weil man weiß am Ende, dadurch komme ich ja nicht raus aus dem Labyrinth, ja, sondern man geht halt zurück zur letzten Abbiegung, überlegt sich, okay, was mache ich jetzt? Und dann geht man halt den anderen Weg, ja, und hat dann halt so seinen Ariadne-Faden, den einen so langsam durch das Labyrinth führt, bis man halt, wenn man Glück hat, dann doch mal hinten rauskommt, also sprich dann doch in die Klinik kommt. Also das ist ja das Wichtige am Forscherleben.
Absolut.
Eigentlich.
Ne? Und man versucht halt auch nicht einfach mit Gewalt mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. Man erkennt halt auch wirklich, wenn ein anderer Weg notwendig ist.
Aber ich glaube auch durch diese kühle, rationale Dokumentation wäre das auch erst möglich, diese Komplexität überhaupt zu erfassen. Und dann sieht man auf einmal, da hat man gar nicht die Chance, anders zu agieren als diesen Vorwärts-Rückwärtsgang immer wieder mitzunehmen, weil in den seltensten Fällen ist das Leben nun mal so ein geradliniges Leben. Ja, jeder hat so seine Brüche. Wieso soll es dann in der Forschung anders sein? Also ich glaube, auch da ist diese Dokumentation so ein bisschen falsch. Deswegen ärgert mich das ehrlich gesagt so ein bisschen, wenn wir immer noch so krampfhaft an diesem wissenschaftlichen Storytelling festhalten, weil das zeichnet ein Bild von den ganzen erfolgreichen Wissenschaftlern, die alle nur Einsen immer rauskriegen und alle so super toll sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass die anderen, die jetzt mal eine Null in ihrer präklinischen Forschung rausgehen, schlechte Wissenschaftler sind, sondern dass die halt das Pech haben, jetzt gerade zufällig auf den Weg gestoßen zu sein, wo sie halt nochmal eine Schleife machen müssen. Und wir müssen aber anerkennen, dass die Null, die dort rankommt, ein wichtiger Weg ist, weil die fünf anderen Doktoranden, die hinterher die anderen Wege gehen, wo dann vielleicht einer durchkommt, der dann endlich den richtigen Therapieweg draufgesetzt wurde, der hat es dann geschafft, aber der wird es auch nicht schaffen, ohne die fünf anderen, die vorher erstmal den falschen Weg gegangen sind, weil es nicht der falsche Weg ist, sondern am Anfang immer noch ein valider Weg. Der hätte ja sein können.
Absolut, ja. Ich denke, dann ein ganz probates Mittel oder was uns sehr gefallen hat in dem Prozess, das wir gelernt haben, ist letztendlich das Mittel der Präregistrierung von Studien. Das ist verpflichtender Standard bei klinischen Studien, zu Recht. Und das ist, was ich denke, was viel, viel mehr Verwendung in der Präklinik finden sollte. Teilweise auch in der Grundlagenforschung schon, wo es Sinn macht. Das heißt letztendlich, man setzt sich hin, man macht sich Gedanken über die Studie, eben ganzheitlich betrachtet von Anfang bis Ende, was will ich untersuchen. Welche Readouts will ich haben? Was will ich messen? Wie gehe ich damit um? Welche Experimente mache ich? Man baut das ganze Konstrukt auf und das schreibt man alles nieder in ein Studienprotokoll, was veröffentlicht wird, bevor die Arbeit überhaupt anfängt. Jetzt schreien dann viele, oh, jetzt kann ja jeder eingucken, was ich mache, noch bevor ich anfange, und dann machen die das einfach schneller. Das Schöne an Präregistrierung ist letztendlich, je nachdem, welche Datenbank es gibt, wir sind da ganz zufrieden mit der Datenbank vom BF3R, also auch im Bundesinstitut, hat die Studienpräregistrierungsdatenbank Animal Study Registry. Und dort kann man eben all das veröffentlichen, inklusive der Statistik, die gemacht wird, der genauen Versuche, der Parameter. Man kann da sehr ins Detail gehen, muss nicht, ein Minimum ist wichtig. Und das alles veröffentlicht man und kann dann bis zu 5 Jahre Embargozeit definieren. Das heißt, man hat jetzt 5 Jahre Zeit, das alles zu machen. Man kann es früher offenlegen, aber muss nicht. Nach 5 Jahren, egal ob man es publiziert oder nicht, wird es offengelegt. Und man kann dort auch kleinere Teile einer Studie nur präregistrieren. Aber man schafft eine Verbindlichkeit, einen Plan, an dem hänge ich fest. Und damit wird so das Storytelling verhindert, weil man muss ja vorher sagen, was wollte man. Und wenn es dann tatsächlich nicht geht, man muss Umwege gehen, dann sind die dokumentiert. Und das ist sehr wichtig, weil andere Leute können einsehen, was sind die Umwege.
Ja, ich denke, insgesamt muss man da sagen, da spielt ja immer so ein bisschen mit auch die Richtung hier Patentierung und wie kann ich es dann in der industriellen Translation, also wie kann ich es dann am Ende verkaufen? Im Endeffekt sieht man dann da, dass wir dort auch in einem System sind, wo wir uns auch nochmal was überlegen müssen. Das würde sehr viel Stress aus diesem System rausnehmen, wenn wir eine Plattform hätten, die eben genau mit einer Präregistrierung oder mit einer verlässlichen Dokumentation sagen müsste, okay, hier können wir unsere Daten hinterlegen, die sind offen und die sind einsehbar, aber dadurch habe ich eine Art Kennzeichnung. Ich war auch die Erste, die das formuliert hat, die das gezeigt hat. Alles, was darauf aufbaut, muss zumindest diesen Teil zitieren. Und wenn ich mir überlege, fast alle WissenschaftlerInnen sind jetzt mittlerweile zum Beispiel an sowas wie eine ORCID-ID angeschlossen. Das heißt also, wir sind so und so immer mehr nachverfolgbar und nachvollziehbar, zumindest in unseren Arbeiten. Wir nähern uns immer mehr dem an.
Ich denke, das ist auch sehr gut. Und auch gerade die Präregistrierung, die sind letztendlich auch online hinterlegt. Sie bekommen eine DOI, also ein Digital Object Identifier, sodass die fest als Ressource zugreifbar sind. Und solche Präregistrierungen kann man letztendlich auch gerne in den eigenen Lebenslauf mit aufnehmen, um einfach auch das wissenschaftliche Schaffen ein bisschen mit zu dokumentieren.
Okay, aber jetzt wieder zurück zu deinen präklinischen Studien. Ihr habt jetzt eine exploratorische Studie gemacht mit so 8 Mäusen, hast du gesagt.
Genau. Ja,
und jetzt habt ihr gesagt, okay, wir sehen da was und ihr wolltet jetzt eine präklinische Studie dann da aufbauen. Wie groß wird dann eigentlich dann so eine präklinische Studie? Hat man das schon gesagt?
Haben wir noch nicht gesagt. Das hängt auch sehr vom einzelnen Fall ab. Es ist sehr wichtig, dass man natürlich das Ziel im Kopf behält. Und das war für uns jetzt auch der wichtige Punkt. Wir haben mit Klinikern geredet, wir haben mit Statistikern geredet. Wir haben gesagt, okay, was wollen wir überhaupt nachweisen? Wir haben einen grundsätzlichen Effekt gesehen. Dann haben wir gesagt, anhand, was wir im Menschen sehen, wir wissen nicht genau, wie der klinische Effekt ist. Aber wir haben definiert, smallest effect size of interest, also den kleinsten Effekt, der noch von biologischem Interesse ist. Und basierend darauf, mit den Daten, die wir aus der Pilotstudie hatten, an Streuung, Standardabweichung, am Ende einer Stichprobengröße berechnet mit einem klinischen Biostatistiker. Am Ende ist unsere Studie tatsächlich dann auf 216 Mäuse geraten, also jetzt 108 gegen 108. Wir haben letztendlich von 8 auf 108 aufgestockt.
Also nochmal 100 draufgelegt.
Ja, als Faktor natürlich sehr, sehr groß. Aber weil wir jetzt viele Faktoren mit reingenommen haben, wir haben das als präklinische multizentrische Studie. Das heißt, diese 108 Mäuse pro Versuchsgruppe, wir vergleichen eben unseren Drug Candidate mit der Kontrolle. Das sind 108 pro Gruppe. Diese 108 werden aufgeteilt auf 3 Zentren, die parallel die Versuche machen. Hier geht es um Reproduzierbarkeit, um externe Validität. Also hat das Bestand auch außerhalb unserer anderen Hände unter Faktoren, die wir vielleicht nicht beeinflussen können. Also das teilt sich auf 3 Zentren. Dann ganz wichtig, wir wollen eine biologische Relevanz zeigen, die verallgemeinerbar ist. Das heißt, wir haben unsere Tiere von vornherein 50-50 aufgeteilt auf männliche und weibliche Tiere, um auch anzugucken, gibt es vielleicht eine Geschlechtsspezifität. Das macht bei vielen Krankheiten Sinn, bei manchen natürlich nicht, wie Prostatakrebs oder sowas. Aber in diesem Fall, wir wollen verallgemeinernd da eine Aussage treffen. Und das alles mit den Effektgrößen der statistischen Sicherheit, mit der wir es geben wollen, hat uns letztendlich auf so eine hohe Zahl gebracht.
Was ist denn dieses minimale biologische Ziel? Wie definiert man dann sowas?
Das hängt sehr vom eigentlichen Untersuchungsobjekt natürlich ab. Wir direkt arbeiten am peripheren Nervensystem, an einem Tumor. In unserem Mausmodell ist das der Ischiasnerv. Der hat so etwa einen Durchmesser von 1 Millimeter. Und wenn wir da einen Tumor induzieren, dann kommen wir auf etwa 1,4 bis 1,5 Millimeter. Das ist so der Größenbereich, teilweise auch leicht drüber. Das ist der Größenbereich, wo wir zwischen gesund und Tumor reden. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt mit unserer Therapie eine Reduktion der Größe von 0,1 Millimeter durchschnittlich erreichen, dann ist das für uns so der Effekt, auf dem wir aufbauen können. Das ist noch nicht der Rieseneffekt, den man sich für die Endklinik wünscht. Natürlich möchte man, dass der Tumor ganz geht, aber das ist das, an dem wir testen, ob es denn einen reproduzierbaren deutlichen Effekt hat, weil wir hier eben...
Der Tumor muss sich in Minimum mal reduziert haben. Also genau. Er ist nicht ganz weg, aber er muss sich reduzieren.
Er muss sich reduzieren, genau. Also die Tiere, die mit unserem Kandidaten behandelt wurden, müssen einfach mindestens durchschnittlich 0,1 Millimeter kleineren Tumor haben. Das wären dann 20% so in etwa, von 1,5 Richtung 1 zurück. Also wir wollen mindestens diese 20% Volumenreduktion haben.
Und jetzt nochmal genau, wieso multizentrisch dann gleich? Weil das ist ja ein tierischer Aufwand dann im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
Das ist ein tierischer Aufwand. Das ist dem so ein bisschen geschuldet, dass das für uns Neuland war, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kamen vorher aus der Grundlagenforschung, wir wussten nicht, wie wir weitergehen wollen. Uns hat zum einen die Expertise gefehlt, zum anderen auch ganz konkret das Geld. Und das BMBF hat da direkt eine Förderrichtlinie aufgesetzt für multizentrische, präklinische, konfirmatorische Studien. Das war genau dafür da, eine Studie, die Pilotstudienergebnisse validiert in einem multizentrischen Stadium. Multizentrisch deswegen, weil eben hier die externe Validität dazukommt. Man hat Partner, es ist außerhalb des eigentlichen Labors, da können Faktoren, es geht einfach um die Robustheit.
Aber alle Zentren, die dann beteiligt sind, die machen im Prinzip das Gleiche.
Ja.
Das geht jetzt eigentlich dann dabei nur darum, in Anführungsstrichen natürlich nur darum, dass jetzt nicht an einem Ort jemand ist, der so einen systematischen Fehler macht.
Genau. Wenn man standardisiert, versucht man eine Menge Dinge natürlich zu standardisieren, dass man genau die Parameter kennt, unter denen etwas gelingt. Gleichzeitig versucht man natürlich auch eine gewisse Heterogenität reinzubringen, um zu sagen, das können wir verallgemeinern. Und so ein Zentrum ist eben genau so eine Heterogenität. Es gibt manche Tierversuche, Verhaltensversuche, wo das Verhalten der Tiere vom Aftershave des Tierpflegers abhängig war. Und natürlich unterscheiden sich die in Zentren selbst bei bester Standardisierung. Das ist etwas, was wir lernen mussten. Man kann viel standardisieren, nicht alles. Und das ist auch gut so. Die Tierhaltungsbedingungen, das Futter, kleine Sachen, dann doch, man trainiert das Personal, aber so kleine persönliche Unterschiede sind dann doch. Und das gibt einfach eine gewisse Robustheit rein. Gleichzeitig natürlich, wir haben die Stichprobengröße unabhängig von den Zentren berechnet. Es ermöglicht einem natürlich, indem man es auf 3 Zentren aufteilt, auch die Arbeit leichter zu schaffen, indem man einfach den Teamgedanken, wir brauchen nur ein Drittel hier, ein Drittel da, ein Drittel dort zu machen. Also es hat logistische Effekte, hat Reproduktionseffekte. Im Nachhinein, wo ich sage, das ist für uns historisch bedingt, weil wir erst da reingewachsen sind. Für uns wäre durchaus jetzt im Nachgang denkbar gewesen, dass wir tatsächlich eine innerhalb des Labors Replikation gemacht hätten. Das ist auch so ein schöner Begriff aus dem Bereich Within Lab Replication, wo wir gesagt hätten, wir machen das vielleicht auch immer noch mal mit kleineren Tierzahlen, aber nur in unserem Labor, bringen dann aber tatsächlich höhere Qualitätsstandards wie Verblindung, Randomisierung rein. Mechanismen, die wir vorher nicht hatten. Einfach auch die Versuchsparameter genauer definieren. Wir haben im Prinzip einen Schritt übersprungen, weil es dafür die Förderrichtlinie gab und weil wir dadurch auch die Expertise dann uns aufbauen konnten.
Also das heißt, ihr hättet die Qualität auch erstmal dadurch steigern können, indem ihr hausintern diese präklinische Studie noch technisch vom Ablauf her verbessert hätte. Das hätte schon viel an mehr Wissen gebracht, aber die Eskalationsstufe über 3 Zentren ist natürlich dann nochmal höher, weil du natürlich innerhalb der Studie schon mal die Planung besser machen musstest, weil du musstest es ja an den anderen beiden Standorten auch erstmal klar machen, auf was du hinaus willst, ja, weil die haben unter Umständen mit eurem präklinischen Problem überhaupt nicht die Erfahrung erstmal, sondern ihr seid ja dann da an diese anderen Studienzentren erstmal herangetreten und habt gesagt, ja, könntet ihr euch das mit uns vorstellen, das und das zu machen. Darf man fragen, wer war denn da dabei neben Jena, also neben das FLI, wer war da sonst noch dabei?
Unsere beiden Partner sind vom Uniklinikum Jena, das ist die Gruppe um Reinhard Bauer, mit dem wir auch auf verschiedenen Projekten bereits zusammengearbeitet hatten. Also da ist eine gewisse Erfahrung auch da. Wir haben unsere Partner so ausgesucht, dass sie natürlich auch in der Lage sind, das
ja, zu können. Ja, natürlich, klar.
Und auf der anderen Seite haben wir das Uniklinikum in Leipzig dabei, die Gruppe um Robert Fledrich und seine Frau Ruth Stassert. Und die arbeiten auch sehr viel im peripheren Nervensystem. Also sie sind grundsätzlich in der Lage, aber haben natürlich genau mit unserem Mechanismus nicht notwendigerweise
zu tun. Ja, natürlich. Aber ist natürlich klar, die müssen natürlich auch den Endpunkt ausmessen können. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kann zwar Mäusestudien machen, aber ich habe keine Ahnung von den peripheren Nerven, dann wäre das ja nochmal eine Eskalationsstufe für dich gewesen, erst die Leute dann mit den Methodiken bekannt zu machen, um dann diesen Endpunkt messen zu können. Ja. Und das wäre dann wahrscheinlich noch teurer geworden und noch komplizierter geworden, wenn es überhaupt funktioniert hätte.
Wobei das natürlich tatsächlich ein Teil auch unserer Studie direkt war. Die Studie läuft jetzt noch. Die lief letztendlich über 4 Jahre, bewilligt für 3 Jahre. Es gab Corona und methodisch bedingt noch leichte Verzögerungen. Wir werden sie jetzt dieses Jahr im Sommer abschließen. Und in diesem Bewilligungszeitraum von 3 Jahren waren von vornherein auch schon immer 1,5 Jahre, nur um sich so ein bisschen das Verständnis dafür auch zu kriegen. 1,5 Jahren waren für die Studieninitialisierung vorgesehen, für die Ausbildung auch des Personals, Methodenentwicklung, die Protokolle zu schreiben, das wirklich alles, das die Grundbedingungen zu schaffen. Also wir haben tatsächlich auch das Personal aus den beiden anderen Zentren genau in den Methodiken angelernt. Obwohl die teilweise ähnliche Sachen auch schon gemacht haben, aber wir haben gesagt, genau so machen wir es hier.
Da geht es ja dann ums definierte Studienprotokoll. Ne? Genau. Dass ihr dann sagt, okay, ist ja schön, dass ihr das schon könnt, aber wir müssen das genau so machen, weil wir wollen ja dann auch im Nachgang die Ergebnisse vergleichen können. Ja, da muss man sich dann auf einen Ablauf verständigen, weil bei uns diese Ergebnisse vorher auch schon so erzeugt wurden, damit man es dann auch vergleichen kann.
Ja. Das ist teilweise so grundlegend gewesen, dass Leipzig und wir machen durchaus Operationen an dem Nerv, aber das eine Zentrum hat immer links operiert, das andere immer rechts. Und jetzt mussten wir halt uns darauf verständigen, es muss immer die eine Seite sein.
Ah, okay.
Und dann hat sich Leipzig dazu bereit erklärt, auf unser Protokoll zu gehen und sagen, okay, für diese Studie machen wir genau die gleiche Seite.
Ist das so ein großer Unterschied?
Wir wissen es nicht. Und das ist genau die Frage. Es ist natürlich, das Tier liegt teilweise andersrum, du benutzt die Instrumente anders. Das ist so eine Sache, wo wir gesagt haben, das standardisieren wir. Wir wissen nicht, ob das einen Einfluss hat oder nicht.
Wenn alleine schon die Biologie einfach rechts und links unterschiedlich ist, weil es wie vielleicht bei uns auch, mehr rechtshändige oder rechtspfotige Mäuse gibt als linkspfotige, dann wäre dann alleine das schon ein Problem. Dann hättet ihr nur den Unterschied zwischen den schwachen und den starken Beinen gemessen und hättet dann vielleicht sogar einen Unterschied gesehen.
Genau,
ja?
Also was wir dann natürlich hätten machen können, wir hätten sagen können, wir nehmen jetzt die Beinseite als zusätzlichen Faktor, den wir systematisch variieren, sodass wir den als zusätzliche Variable im System haben, aber das steigert natürlich dann die Komplexität der Studie.
Ja, und ihr hättet es ja vorher erstmal evaluieren müssen, ob dann ein Unterschied zwischen den Beinen da ist, und das kostet Geld, ne? Und das kostet natürlich dann auch Bearbeitungszeit und.
Und dann ein Punkt, wo ich noch sagen würde, gleich die multizentrische Studie ist, es ist letztendlich auch eine ethische Erwägung im Tierwohl. Wir haben letztendlich die Pilotstudie gemacht. Und wir machen jetzt eine multizentrische und machen gewisserweise das gleiche. Reine Wiederholungsversuche sind letztendlich aus Tierwohlgründen, aus ethischen Gründen nicht zulässig. Es muss auf jeden Fall mehr Gewinn an Erkenntnis sein. Das konnten wir argumentieren, da stehen wir auch hinter, dass eine multizentrische Studie nach humanklinischen Standards diesen mehr Erkenntnisgewinn bringt. Das hat auch die Zustimmung der Ethikkommission und der entsprechenden Behörden gefunden. Die Replikation innerhalb nur unseres Instituts, was sehr wünschenswert ist aus der Qualitätsstandard, wo wir sagen, okay, wir hätten auch nur eine halbe Eskalationsstufe nehmen können, also den einen Schritt, ist natürlich dann die Frage, man muss im Hinterkopf behalten, ist das ethisch vertretbar? Ich denke schon, weil eben hier die Qualitätsstandards gesetzt werden und man kann damit potenziell viele weitere Versuche unnötig machen, wenn man weiß, hier muss man noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber das ist eine ethische Frage, die gefragt werden muss. Können wir jetzt nochmal 8, 16 Tiere in einem Wiederholungsversuch unter anderen Qualitätsstandards ethisch rechtfertigen, bevor wir in die multizentrische gehen oder nicht?
Das ist wahrscheinlich auch problemabhängig. Das kann natürlich bei anderen Endpunkten erstmal sein, weil vielleicht auch in dieser exploratorischen Studie nicht ganz so eindeutige Ergebnisse, weil wir brauchen erst nochmal mehr Tiere und müssen erst nochmal genauer gucken, ist das wirklich ein Effekt da, bevor man dann in diese riesige multizentrische Studie geht. Ne?
Und das sollte man auch ganz genau prüfen, und das ist auch eigentlich sehr schön dargestellt in den Publikationen, die du dann ja auch verlinkst, dass man sich wirklich überlegt, wann ist der Zeitpunkt, in so eine multizentrische, konfirmatorische Studie hineinzugehen. Das soll wohl überlegt sein.
Das ist wieder typisch Forschung. Es gibt dann diesen einen goldenen Weg halt nicht. Es ist halt immer vom Problem abhängig. Und man muss das genau abschätzen. Und dann gibt es halt auch noch viele andere Parameter, die gar nichts mit der Forschung konkret zu tun haben. Zum Beispiel Tierwohl, ne? Zum Beispiel Finanzierung und. Ja? Da gibt es viele, viele Sachen, die man dann auch gegeneinander ausbalancieren muss. Ja? Ein Begriff, wieso immer multizentrische, präklinische, konfirmatorische Studie. Was ist denn das Konfirmatorische dabei?
Das Konfirmatorische ist letztendlich die Bestätigung eines zuvor gesehenen Effekts. Nicht nur auch die Bestätigung eines Effekts, vielleicht auch eines grundlegenden Mechanismus, aber letztendlich eine Validierung aufbauend auf davor hergehenden. Wir haben auch gesehen, dass tatsächlich in diesem Förderprogramm, das das BMBF aufgesetzt hat, wurde das sehr unterschiedlich gesehen, was das bedeutet. Wir haben einen sehr puristischen Ansatz gewählt. Wir haben wirklich gesagt, okay, wir machen die Versuche, die wir vorgemacht haben, machen wir 1:1 nochmal mit mehr Tieren, mit anderen Qualitätsstandards. Aber das Studiendesign war grundsätzlich unverändert. Wir haben keine zusätzlichen Studiengruppen dazu genommen. Und eine andere Art und Weise wäre auch, dass man vielleicht direkt schon ein weiteres Tiermodell mit reinnimmt, dass man vielleicht noch ein paar Zellkulturversuche über eine Triangulation letztendlich guckt, mein den Erkenntnisgewinn, den ich kriegen will, wo ich sagen will, so funktioniert das, das beleuchte ich jetzt von verschiedenen Seiten aus. Und das ist dann eine andere Art und Weise der Konfirmatorik, der Konfirmation natürlich, aber es ist die Reproduktion auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Triangulation einfach wirklich abzusichern. Da geht es drum, aber eben nicht etwas Neues notwendigerweise herausfinden
zu wollen. Also es geht um die Absicherung des Ergebnisses und natürlich auch um die, ja, um die Bestätigung dann des Ergebnisses.
Und
dann also
die Qualitätsstandards und die Robustheit, genau.
Ja, okay. Wo ist denn das Problem jetzt, wenn ich eine exploratorische Studie habe und ich habe ein Ergebnis und jetzt mache ich im Endeffekt das Gleiche nochmal, aber in der präklinischen Studie. Was will ich denn damit aufdecken?
Ich denke, es geht vor allem darum zu gucken, wie gut man sein System, seine Fragestellung letztendlich wirklich kennt mit den einzelnen Faktoren und wie gut das wirklich dann in die Klinik übertragbar, anwendbar ist. Und dann gibt es verschiedene Komplexitätsebenen natürlich, die man adressieren muss. Das eine war es, als Replikationskrise auch ganz groß natürlich bekannt ist, ist, dass viele Versuche lassen sich nicht unbedingt nochmal neu wiederholen. Sowohl innerhalb eines Labors, das wäre der schlimmste Fall, als auch sonst bei externen. Da ist also zum einen die Frage der Replizierbarkeit. Also wenn ich das genau so nochmal mache, kriege ich das Gleiche raus. Das heißt, wie verlässlich, wie präzise ist meine Messmethode, meine Untersuchung, wie genau kann ich die Daten erheben und auch reproduzieren. Das ist das eine. Das sollte man dann aber trotzdem konzeptionell, das war für uns eine große Erkenntnis, wo wir vorher nie drüber nachgedacht hatten, weil es wenig intuitiv war, aber finde ich sehr wichtig, zu unterscheiden von der Validität. Nur weil ich etwas schaffe, hochreproduzierbar immer genau wieder so zu reproduzieren, heißt das noch lange nicht, dass das irgendwie eine Bedeutung, eine biologische Bedeutung hat. Das heißt, dass meine Versuchsparameter genau gesetzt sind, dass meine Messmethoden alles genau definiert ist, dass ich unter diesem Versuchsaufbau immer wieder das Gleiche rauskriege, muss letztendlich keine Bedeutung haben.
Das ist ein notwendiges Kriterium, das muss dafür sein, natürlich, wenn das nicht erfüllt ist, dann ist klar, dann kann auch das biologische Problem nicht da sein.
Ja, genau das. Man versucht letztendlich auch so einschränkende Faktoren zu identifizieren. Also wir haben ja vorhin auch schon gesagt, bei den Tierversuchen war es der Tierpfleger mit einem bestimmten Aftershave und vielleicht sieht man dann tatsächlich eine Reaktion des Tieres nur aufgrund des Aftershaves. Und sowas versucht man natürlich absolut auszumerzen. Man muss wirklich gucken, das Ergebnis, das soll nicht nur verlässlich, robust sein, es soll auch aussagekräftig sein. Es soll halt über die Hypothese, die Frage, die man stellt, die man versucht zu beantworten, dafür soll das wirklich auch Bedeutung haben, eben, dass es eine Rolle spielt in dem biologischen Prozess, in der Erkrankung, in Richtung des Therapeutikums. Und da kommt letztendlich die Validität her. Es ist valide für die Frage, für den Anwendungszweck. Und da gibt es dann bestimmte Mechanismen, auf die man natürlich setzen kann. Und das ist der erste Schritt da rein, dass man versucht, so Faktoren zu reduzieren, indem man zum Beispiel verblindet. Dann kann schon viel weggenommen werden, selbst von unbewussten Beeinflüssen. Der Wunsch ist Vater des Gedanken in dem Sinne. Auch wenn das nicht beabsichtigt wird, aber einfach wie man das macht und wenn man dann genauer herangeht und das verblindet. Das andere ist, wir sprechen über Randomisierung, wenn wir verschiedene Versuchstiere haben. Versuchstiere in den klinischen Studien viel wichtiger, weil alle Menschen noch unterschiedlicher sind und man versucht durch eine Randomisierung, also sagte, wir weisen jetzt die Patienten zufällig den verschiedenen Behandlungsgruppen zu, da versucht man das so ein bisschen gleich zu verteilen, damit der Faktor wenig Auswirkungen hat. Da sagen viele, wozu soll ich Versuchstiere randomisieren? Das sind alles Inzuchtstämme, die sind in unserer definierten Bedingungen, aber selbst dort kann das eine Rolle spielen, wo der Käfig in einem Rack gesessen hat, frühe Ergebnisse. Also dort grundsätzlich Qualitätsstandards reinzusetzen. Und man versucht wirklich zu sagen, dieses Ergebnis hat Bedeutung, weil ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich einschränkende Faktoren ausgeräumt habe, weil ich das durch unterschiedliche Art und Weise betrachtet habe. Und da gibt es dann letztendlich auch verschiedene Ebenen. Das ist die interne Validität. Das heißt, es soll bereits Bedeutung haben, wenn es innerhalb eines Labors unter definierten Bedingungen gemacht wird, wo der Einfluss ausgeräumt wurde. Aber auch die externe Validität, wo man dann durchaus Heterogenitätsfaktoren reinbringt. Und da ist eben so eine multizentrische Studie ein gutes Beispiel dafür. Sagt, wir nehmen jetzt weitere Faktoren an, die wir kontrolliert einfließen lassen, aber in der Verallgemeinerung, dass man jetzt sagt, okay, wir haben drei Zentren, wir lassen das aber bewusst als Faktor eingehen. Das heißt, wir wissen, was wir da kontrolliert reingeben. Nicht im Detail, aber wir wissen, das ist ein Faktor, der die Rolle spielt, um einfach zu sagen, das hat jetzt nicht nur in diesem einen Labor unter dieser einen Person Bestand, sondern weiter. Vielleicht ein weiteres Mausmodell, dass man sagt, das ist biologisch allgemein anwendbarer,
ja, eben um sicher zu gehen, dass man wirklich auch diesen definierten biologischen Effekt hat und nicht vielleicht irgendeinen anderen Seiteneffekt misst, der auch eine schöne Ergebnislinie gibt, aber halt nicht genau der Effekt ist, den wir eigentlich getriggert haben möchten.
Genau. Und dann letztendlich die Ebene, die wir schon angesprochen haben, der translationalen Validität, das soll letztendlich auch wirklich für den Therapiezweck, für den Patienten, für das Krankheitsbild, für den Mechanismus aussagekräftig
sein. Ja, klar. Dafür musst du eben auch sicher sein, dass du wirklich diesen Mechanismus dann da auch hast, damit du dann weitergehen kannst. Ihr habt jetzt also diese multizentrische Studie gemacht. Wie ist jetzt da eure Planung? Wollt ihr das standardmäßig jetzt bei euch am FLI einführen für so Probleme oder ist es jetzt nur als Konzept erstmal gedacht, damit man das so publizieren kann?
Also wir würden das gerne beibehalten, auf jeden Fall. Das ist für uns ein Weg, den sind wir gegangen. Wir sind reingegangen, weil wir unseren Kandidaten hatten und wir haben gesagt, also wir haben das gerade auf dem Bereich der Neurofibromatose Typ 2 als Erkrankungsbild, wo wir auch mit der Patientenorganisation im engen Kontakt sind. Für uns das ist auch eine Herzensangelegenheit, das tatsächlich in die Therapie zu bringen. Deswegen sind wir ursprünglich den Weg gegangen.
Da müssen wir vielleicht kurz mal sagen, was ist denn Neurofibromatose?
Es ist eine Tumorerkrankung des peripheren Nervensystems. Es gibt verschiedene Subtypen davon, abhängig davon, wie das genaue Krankheitsbild aussieht, welches Gen mutiert ist. Wir arbeiten spezifisch an der NF2, da ist ein bestimmter Tumorsuppressor, das NF2-Gen letztendlich mutiert. Es kommt dann zu Tumoren des peripheren Nervensystems, sitzen oftmals auch am Hörnerv. Es gibt aber auch Tumore im Rückenmark. Zentrales Nervensystem kann auch beeinträchtigt werden. Ist letztendlich eine Tumorerkrankung von Gliazellen des Nervensystems, die dann gutartige Tumore bilden, die aber letztendlich trotzdem sehr negative Auswirkungen haben, weil sie den Nerv komprimieren und man hat dann Gesichtslähmung, Verlust von Gleichgewicht und
also Hören. Die Tumore bilden keinen Krebs, keinen invasiven Krebs an sich. Der streut jetzt nicht und macht dann richtig wie andere invasive Krebsarten wirklich bösartige Tumore, sondern die bleiben dort, aber machen halt dann den Nerven kaputt.
Das ist richtig, ja.
Und das heißt dann, je nachdem, welcher Nerv dann betroffen ist, die Steuerfunktion des Nervs, die ist dann halt nicht mehr da und dann haben die halt die körperlichen Beeinträchtigungen.
Ja. Ne? Wir haben etwa 50% vererbte Fälle, 50% sind de novo, Neumutationen. Aber es tritt halt auch schon recht früh im Kindesalter zum Teil auf. Es ist recht heterogen, das ist sehr unterschiedlich vom einzelnen Menschen, aber es kann recht früh auftreten. Die mittlere Lebenserwartung ist in Zahlen gar nicht so schlecht. Wir haben so um und bei eine mittlere Lebenserwartung bei 60, aber es ist eine große Beeinträchtigung der Lebensqualität. Bis dahin schon erst recht, wenn es früh auftritt.
Ja, das schreitet dann auch weiter fort, dann immer wieder.
Ja, und das große Problem ist tatsächlich, dass in diesem Falle es kaum Therapieoptionen gibt. Es gibt ganz wenige kleine molekulare Inhibitoren, die verschiedene Signalwege ansteuern, aber die schlagen teilweise auch nur so bei 40% der Patienten überhaupt an. Dann gibt es adaptive Antworten, also der Tumor stellt sich darauf an, wird resistent. Sie haben Nebenwirkungen. Letztendlich gibt es keine gute molekulare Therapie und der Weg führt irgendwann dann fast unausweichlich zur Operation, dass der Tumor rausoperiert werden muss. Nun sitzen diese Tumore meist in sehr engen Kleinstrukturen bei den Nerven. Die Gefahr, den Nerv zu verletzen.
ist dann auch gegeben. Und im Endeffekt hat man dann nichts verbessert. Die Funktionalität bleibt dann kaputt vom Nerv, weil er halt dann geschädigt ist. Ob der jetzt durch den Tumor oder durch die OP geschädigt ist, ist dann am Ende.
Das ist richtig. Und was das Ganze dann noch schwieriger macht, und das sind unsere Grundlagenforschungsergebnisse der letzten Jahre eben, wir haben gezeigt, dass letztendlich diese Tumorentwicklung, die kommt von verschiedenen Faktoren. Da spielen verschiedene Zelltypen eine Rolle, die Kommunikation zwischen den Zelltypen, Mutationen von Genen natürlich, aber letztendlich auch eine Irritation des Nervs, eine Verletzung. Im weitesten Sinne kann das sein. Im Mausmodell setzen wir eine kontrollierte Verletzung, um die Tumor da zu induzieren. Und das ist auch das Wichtige. Wir haben so die Maus, und wenn die behütet in ihrem Käfig sitzt, die kann alt werden, und kaum eine Maus bildet einen Tumor, ein ganz kleiner Prozentsatz. Wenn wir den Nerv verletzen, bilden die innerhalb weniger Wochen einen Tumor aus.
Also durch diese Mutation heißt es, sobald der Nerv eine kleine Verletzung oder Irritation, wie auch immer, bekommt, dann ist es so das Signal, starte jetzt mal mit diesem Tumorwachstum.
Genau, weil der Nerv versucht sich dann zu reparieren, und mit dem genetischen Hintergrund, den das Mausmodell und dann in Übertragung der Mensch hat, ist diese Regeneration gestört. Das heißt, es geht so in einen Regenerationsbereich, wo erst auch ein bisschen was abgebaut, dann wieder neu aufgebaut werden muss. Und es geht aber eine sehr unproduktive Schleife und geht dann so in den Bereich, wo man sagen könnte, eine Wunde, die letztendlich nicht heilt. Die Schwarzzellen, das sind die Gliazellen, die den Tumor bilden. Und das ist der große Punkt. Die sind sehr plastisch. Der Nerv hat keine Stammzellen. Das heißt, diese Zellen müssen dedifferenzieren, um wieder sich teilen zu können, um das aufzuräumen und auch neu auszubilden. Und das machen die auch, aber mit dem genetischen Hintergrund schaffen die letztendlich nicht mehr erfolgreich wieder rück zu differenzieren. Das heißt,
also dedifferenzieren heißt, sie müssen erstmal nicht mehr diese Gliazelle sein, sondern die müssen...
Also nicht diese enddifferenzierte Gliazelle, sie gehen so in einen Zwischenzustand, den sie in der Entwicklung auch innehaben, und das wird benannt als Reparaturzelle. Das ist schon von der Identität eine Schwarmzelle, ist aber keine enddeterminierte, enddifferenzierte Schwarmzelle, ist so ein gewisser Vorläuferzustand, in dem sie sich teilen kann. Und sie kriegt einfach letztendlich das Signal, nicht vernünftig zu sagen, okay, Schluss mit Teilung.
Ist ja spannend, dass nochmal so eine Rückentwicklung stattfindet, um sich dann wieder auszudifferenzieren, eben weil es bei Nerven keine Stammzellen gibt. Ist ja eigentlich spannend, also vom biologischen Problem her. Ne? Weil
absolut.
Wenn man das auf andere Zellen übertragen könnte, ist es natürlich an sich auch schon mal noch ein spannendes Feld, genau da das zu verstehen. Weil wenn man so Stammzelltherapien, das ist ja auch so diese Idee mit der weiteren Differenzierung und dann so Reparaturmechanismen zu haben. Ja, das genau. Ist ja in vielen Ebenen eine Idee. Und wenn man jetzt sieht, es gibt auch die Möglichkeit, von einer ausdifferenzierten Zelle nochmal wieder einen Schritt oder zwei zurückzugehen und nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen, ist natürlich auch spannend. Ne?
Genau. Und bei den Zellen ist es so, dass das eben ganz natürlicher Teil ihrer Biologie ist, wie sie auch ihre Funktion erfüllen. Was zum Teil auch die hohe Regenerationsfähigkeit des peripheren Nervensystems einschließt. Also wenn man sich denkt, man quetscht sich oder stößt was, dann hat man vorübergehend ein taubes Gefühl, aber es regeneriert sich in der Regel. Je jünger man ist, desto besser. Aber regeneriert sich in der Regel, das ist im zentralen Nervensystem natürlich wesentlich eingeschränkter. Und da spielt auch die Plastizität der Schwarmzellen mit eine Rolle.
Ah, okay. Und bei dieser Neurofibromatose wäre jetzt so, wenn man da eine Quetschung hätte, dann würden eben unter Umständen da diese Gliazellen dann zwar wieder zurückgehen, dann in diesen nicht ganz differenzierten Zustand, würden dann aber den Weg zurück nicht mehr richtig finden, um das zu reparieren, und bilden dann einfach wilden Tumor.
Das ist die Hypothese dahinter. Die haben wir anekdotisch belegt. Das ist noch nicht systematisch untersucht worden. Aber es gibt sehr gute Hinweise, dass es tatsächlich dann auch das wirklich eine Rolle spielt. Es war lange auch eine große Frage, warum es gezielt, man hat bilateral, also beidseitig, die Tumore an dem Hörnerv, warum ausgerechnet dort? Und das ist zwei Faktoren. Zum einen geht das durch einen sehr engen Knochenkanal, wo die Überlegung ist, auch mit natürlichen Kaubewegungen, da ist immer viel los, wo der Nerv ganz normal ständig auch repariert werden muss. Funktioniert super, wenn eben nicht das Krankheitssyndrom vorliegt. Auf der anderen Seite wird mehr und mehr natürlich auch lauter Lärm tatsächlich auch wirklich als Stressfaktor, als Verletzung von Nerven erkannt. Und da ist einfach sehr viel Stress auf den Nerv. Und wenn der sich nicht vernünftig erhalten kann, dann kann das eben ausarten. Und letztendlich für die Patienten ist das aber ganz fatal, weil wir haben kaum eine molekulare Therapiemöglichkeit. Die Operation ist irgendwann nahezu unausweichlich. Mit der Operation setzt sich aber eine Verletzung am Nerv.
Ah, okay.
Und die Verletzung induziert potenziell den nächsten Tumor.
Ja,
und das
okay.
macht es so schwierig.
Da hast du auch wieder so eine Endlosschleife gestartet dann am Ende, ja. Aber das ist natürlich jetzt schon mal spannend, auch dann da zu sehen, aus was für einer komplexen Problemstellung du jetzt kommst und sollst dann daraus einen Mechanismus bauen, der dann am Ende vielleicht ein therapeutisches Szenario darstellen kann. Weil es heißt ja dann dort auch wieder, du musst dieses ganze komplexe System mit Zellen differenzieren zurück, kommen wieder vorwärts. Alleine da gibt es ja schon viele Möglichkeiten, wie man abbiegen kann, wo es dann am Ende in die Tumorbildung gehen kann. Aber es kann halt viele unterschiedliche Möglichkeiten geben. Dann wird es natürlich auch klar, du musst halt diese ganzen Wege erstmal finden, wo denn was kaputt sein könnte, damit die Reparatur, wenn sie denn da stattfindet oder gebraucht wird, auch wieder korrekt ablaufen muss.
Genau das. Und das Wichtige ist, um letztendlich einen Therapieansatz zu formulieren, musst du eben dieses gesamte Komplexsystem auf eine verhältnismäßig einfache Fragestellung, Hypothese runterbrechen, um dann deine Frage klar zu definieren. Für uns war das hier die Erkenntnis, dass wenn wir das gesamte System angeguckt haben, wie gesagt, verschiedene Zellen müssen hier miteinander reden. Wenn der Nerv verletzt ist, dann müssen die Nervenzellen, die Axone, die Fortsetzer der Nervenzellen, die werden im verletzten Bereich abgebaut und dann müssen die wieder neu einwachsen. Und da spielt es eine Rolle, die Kommunikation zwischen den Zellen, damit das vernünftig einwächst. Aber selbst wenn das der Fall ist, dann müssen die Schwarmzellen, die Gliazellen, letztendlich natürlich erkennen, da ist ein Nerv, da soll ich mich jetzt dranlegen, den soll ich wieder unterstützen, nicht mehr weiterteilen. Und da haben wir letztendlich gesehen, dass ob wir den Nervenzellfortsätzen, den Axonen, bestimmte Oberflächenmarker. Und da kommen wir auf unseren Therapieansatz, das ist Noregulin 1, kurz Energy 1, dass das in dem genetischen Syndrom stark herunterreguliert ist. Das heißt, die die Axone präsentieren dieses Oberflächenmolekül nicht mehr ausreichend. Und damit kriegen die Schwarmzellen nicht mehr genügend Signal zu sagen, okay, Regeneration abgeschlossen, anlegen, aufhören mit Teilung.
Ist dann aber dieses Protein kaputt oder ist der Präsentationsmechanismus kaputt?
Die Menge ist reduziert. Den Mechanismus, den kennen wir da tatsächlich noch nicht hinter. Das ist eine Frage, die in der Grundlagenforschung weiter nachverfolgt werden muss, warum der Verlust des Tumorsuppressors NF2 dazu führt, dass weniger Energy One vorhanden ist. Wissen wir noch nicht. Da werden irgendwelche Signalwege eine Rolle spielen. Genexpression ist noch nicht geklärt. Aber was wir halt definitiv wissen, wenn weniger NF2, dann weniger Energy One. Und wenn weniger Energy One, dann Richtung Tumor.
Das ist natürlich auch wieder so ein wichtiger Punkt, den wir ja vorher so allgemein versucht haben zu erklären, wieso dass das manchmal mit der Translation auch so schwierig ist. Wir wollen uns auch oder können uns auch zum Teil gar nicht die Zeit nehmen, um Leid zu vermeiden, müssen wir gucken erstmal, dass wir konzeptionell Dinge zwar verstehen, aber wir wissen es natürlich noch nicht im Detail, aber wir können natürlich dann extrapolieren und können dann Hypothesen aufstellen. Und genau diese Hypothesen werden dann in diesen präklinischen Studien überprüft, ohne dass man genau detailliert den Weg schon weiß. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, ne? Die muss man halt auch dort dokumentieren, weil dann kann man sagen, okay, das war jetzt eine Hypothese, das war die Hoffnung, dass man vielleicht sogar eine Abkürzung findet.
Absolut.
Dann können wir vielleicht in die Klinik irgendwann mal reingehen. Umgekehrt wissen wir natürlich auch einen Schritt mehr für die Grundlagenforschung, weil dann können die sich wieder genau auf diesen jetzt molekularen Mechanismus stürzen, um dann dort zu sehen, wie funktioniert es dann dahinter, vielleicht um sogar noch präziser dort eingreifen zu können.
Ja, und das ist absolut auch richtig, was wir zum Beispiel auch noch nicht 100% verstehen, ist die Menge von dem Energy One, die ist auch während der ganz normalen Entwicklung, wenn die Mäuse von klein auf groß wachsen, ist bereits reduziert. Trotzdem entwickelt sich das System normal. Was wir auch sehen, also die Hypothese, die wir letztendlich hatten, ist weniger Energy One auf den Axonen. Also, wenn wir das jetzt in löslicher Form reinspritzen, reicht das vielleicht als Signal für Schwarmzellen zu sagen, hört euch auf zu teilen, bildet kein Tumor. Das ist die Hypothese, die wir jetzt überprüfen. Was wir in unseren bisherigen Versuchen gezeigt haben, ist, dass wir tatsächlich nach einer Verletzung, also das waren die Pilotversuche, dass wir nach einer Verletzung dann eine Reduktion des Tumorwachstums kriegen. Wenn wir den Tumor schon haben und wir spritzen es rein, kriegen wir den aber nicht dazu, kleiner zu werden. Das zeigt, dass da vielleicht auch verschiedene Signalwege und Mechanismen auch noch eine Rolle spielen, die dann in der Grundlagenforschung nachverfolgbar wären. Aber es gibt halt trotzdem die Idee, okay, unter diesen Parametern, und die gilt es halt sowohl in Grundlagenforschung als auch Präklinik zu definieren, wir können postoperativ etwas zur Verfügung stellen, was letztendlich verhindert, dass der nächste Tumor wächst.
Hört sich ja so fast so ein bisschen an, als ob der Entwicklungsweg, also wie entsteht so ein Nerv, anders ist als der Reparaturweg. Oder zumindest bei dem Reparaturweg noch andere Prozesse mit beteiligt sind, die es bei der normalen Entwicklung erstmal gar nicht so getriggert werden. Weil, so wie du es jetzt erklärt hattest, ist ja so, das Kind, die Patientin entwickelt sich erstmal ganz normal und erst wenn eine Verletzung entsteht, dann eskaliert die ganze Geschichte. Das heißt also, wir haben einfach dort mehrere Mechanismen, die auch irgendwie ineinander spielen.
Ja, wir haben bereits tatsächlich kleinere Veränderungen, sowohl im Mausmodell, als ich glaube, dass das auch bei Patienten schon zumindest anekdotisch gezeigt. Also es entwickelt sich nicht alles ganz normal, aber noch nicht Richtung Tumor. Es gibt schon kleine Veränderungen, aber nicht in dem Bereich von Tumor, also nicht ganz. Wir wissen auf der anderen Seite auch, dass bei der Tumorbildung das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. Auch eine Frage, die wir in der Gruppe untersuchen, welche Rolle spielt hier das Immunsystem?
Wir arbeiten da jetzt gerade heraus auch so ein bisschen den Unterschied zwischen der Grundlagenforschung und dann der Zielsetzung der Therapie, wo man dann eben auch sehen muss, mit der Therapie, da brauchst du eine Hypothese, die dann auch therapeutisch relevant ist und die du ausarbeiten kannst. Die kann grundlagenforschungstechnisch komplett erfasst sein, muss aber nicht, weil du auf einer ganz anderen Ebene agierst. Also du agierst ja eigentlich nicht mehr so ganz 100% auch in diesem molekularen Verband, weil du so viele Mechanismen drin hast, die du dort ja auch noch mit berücksichtigen musst. Und das ist der wichtige Punkt, den man dort wirklich auch trennen muss. Und das ist halt auch das Schwierige in der Translation dann auch.
Genau, dass man vereinfachen muss, sich drauf zuspitzen auch in gewisser Weise, wie du sagst, sich so ein bisschen ein Stück auch von der explorativen Grundlagenforschung löst und trotzdem sicher sein muss, dass das jetzt eine Validität hat, dass das wirklich der Mechanismus ist, an dem man dran ist.
Aber die Validität, die besteht halt nicht aus dem 0 und 1 Ergebnis, sondern die kann halt irgendwo dazwischen werden. Das ist halt wieder so eine typische Risikoabschätzung, dass man natürlich sagen kann, okay, dadurch, dass ich natürlich 2, 3 Ebenen höher bin, also ich bin nicht mehr auf den ein Molekül oder zwei Moleküle treffen sich, was passiert, ja, sondern das sind halt riesige Verbände, auch so eine Zelle besteht halt eben aus Fantastillionen von Molekülen. Und das sind dann noch ganz andere Mechanismen mit im Geschäft, die eben mit ihren Beitrag tragen. Und das heißt also, ich kriege keine 0 oder 1 Entscheidung, sondern halt irgendwo was dazwischen, weil auf dem Weg dorthin eben viele, viele, viele 0 und 1 Entscheidungen irgendwann mal getroffen werden müssen. Und ich sehe dann halt nur im Endeffekt die große Summe am Ende. Also wie macht ihr jetzt das bei dieser Studie? Das heißt dann also, die Mäuse, die bekommen eine Irritation am Nerv?
Genau, wir machen direkt eine Operation. Wir operieren am Hinterlauf. Das heißt, wir legen dann den Nerv frei, öffnen die Haut, öffnen den Muskel, um an den Nerv ranzugehen. Und dann setzen wir eine Nervenquetschverletzung. Die ist genau definiert durch die Werkzeuge, die wir bei der Operation setzen. Das ist genau definierter Druck, eine genaue Dauer. Das ist alles genau festgeschrieben.
Damit die Verletzung auch vergleichbar genau. Dann auch wieder ist. Ne?
Und dann wird dadurch eben eine Regenerationsantwort ausgelöst und induziert den Tumor. Und da haben wir die frühen 2, 3 Tage Antworten von der Regeneration und dann fängt das langsam an, Stück für Stück zu entgleisen. Und bei etwa 3, 4 Wochen sehen wir dann auf jeden Fall, okay, hier ist auch schon Tumor, weil normalerweise wäre eine Nervenregeneration im Großen und Ganzen nach 4 Wochen abgeschlossen. Im Detail gibt es noch ein paar Umstrukturierungen, aber im Großen und Ganzen ist die Nervenregeneration nach 4 Wochen abgeschlossen in der gesunden Maus. Und dort sehen wir einfach das in den...
Das ist jetzt die Nervenentwicklung und bei euch ist es jetzt so, ihr habt jetzt einen Wirkstoff und das bekommt dann die Maus über die Nahrung oder gespritzt oder?
Wir spritzen den, da sind wir letztendlich auch noch im frühen, ich würde sagen quasi frühen präklinischen Bereich. Das ist noch nicht direkt klinisch übertragbar von dem Verabreichungsweg. Wir spritzen IP, das heißt, wir spritzen in den Bauchraum und von dort aus kann sich dann die Lösung über den Körper verteilen und das hat sich für uns als gut rausgestellt, weil wir den Nerv damit gut erreichen. Und auf der anderen Seite ist das leicht handelbar für den Experimentatoren. Für die Maus ist das noch sehr erträglich. Man kann die Maus kurz an der Hand fixieren, die Injektion setzen und dann kann die Maus schon wieder ganz normal weiter zurück in den Käfig. Das ist ein sehr leichter Handgriff. Wir spritzen dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, ein kurzer Piekser dann. Und begleiten dann letztendlich das Tumorwachstum über aktuell über 3 Monate, weil so unsere Pilotversuche so auch gestaffelt waren, um wirklich den Langzeiteffekt auch zu kriegen. In aktuelleren Studien können wir teilweise auf einen Monat auch verkürzen, um die Früheffekte zu sehen. Aber da spritzen wir da letztendlich dreimal die Woche. IP, Bauchraum, ist letztendlich für Humanklinik, für Menschen nicht das geeignete.
Die IP ist dann wie so eine ölige Lösung, die dann in den Bauchraum gespritzt wird, wie so ein Art Depot dann, oder?
Ja, wir brauchen das tatsächlich gar nicht ölig. Wir haben das in PBS, also einer gepufferten Salzlösung. Das ist einfach ja eben eine Salzlösung mit dem Wirkstoff drin. Das kann direkt in den Bauchraum und verteilt sich von dort. Da besteht später, wenn wir den grundlegenden Nachweis gebracht haben mit der multizentrischen Studie, ist natürlich dann weiter zu gucken, wie können wir weiter in die Klinik, was sind die Bioverfügbarkeit.
Und ja, okay, ich denke mal, das hat man jetzt halt auch gesehen. Da ist noch ein bisschen was, wo man Forschungsarbeit noch zu tun ist. Wie weit seid ihr jetzt mit dieser Studie? Die habt ihr jetzt 1 Jahr oder 2 Jahre am Lauf?
Sie läuft jetzt schon 3,5 Jahre etwa, wobei wir insgesamt 1 Jahr an Zeitverlust aufgrund von Lerneffekten, auch Corona, verschiedene Faktoren. Wir hatten auch zwischendurch Probleme mit dem Mausmodell qualitativ, was wir lösen mussten, wo wir einfach unsere Qualitätsstandards komplett überarbeiten mussten, wir sehen mussten, wie wir es bisher in der Grundlagenforschung gemacht haben. Da waren Probleme, die haben wir noch nicht erkannt, die müssen wir lösen, damit es wirklich definiert ist. Das hat uns Zeit gekostet, die wir nicht eingeplant hatten. Das ist das ganz Normale. Aber es läuft jetzt 3,5 Jahre und wir würden es noch etwa ein halbes Jahr laufen lassen. Wie gesagt, wir hatten so gute anderthalb Jahre rein zum Initialisieren und Trainieren etc. Wenn man das nochmal abzieht, was die experimentellen Arbeiten angeht, sind wir jetzt etwas mehr als die Hälfte durch. Ich habe gesagt, wir haben 3 Zentren. Wir haben pro Zentrum die Mäuse nochmal in 4 Kohorten aufgeteilt, damit wir die Arbeit schaffen. Und wir sind jetzt eigentlich in allen Zentren inzwischen bei der 3. Kohorte angelangt. Ein Zentrum fängt auch schon mit der 4. Kohorte an. Da sind wir so, wo wir sagen, Ende Mai sollten wir das abgeschlossen haben. Die experimentellen Arbeiten, dann kommt noch ein bisschen Analyse natürlich und die statistische Auswertung. Aber im Sommer sollten wir das abgeschlossen haben.
Die Analyse und die Auswertung machen dann die Zentren oder wird es dann auch wie in anderen klinischen Studien, wird es von einer externen Gruppe dann auch nochmal übernommen? Wie habt ihr euch das überlegt?
In diesem Fall beides, abhängig davon, was wir auswerten. Wir haben halt die Studie vorher genau durchgedacht und haben für uns zum einen ein Primary Outcome, also das Hauptversuchsziel. Und da messen wir die Nervengröße anhand von Bildern. Also Nerven werden später genommen, werden durch ein Makro analysiert und letztendlich kriegen wir Größe-Daten raus. Das macht jedes Zentrum unabhängig. Die Zahlen davon gehen dann aber tatsächlich an einen unabhängigen Biostatistiker. Da sind wir sehr glücklich, dass wir mit der Gruppe von Professor André Scherak zusammenarbeiten können, hier vom Uniklinikum Jena, der auch humanklinische Studien betreut. Also da sind wir sehr glücklich drüber, dass wir dementsprechende Standards setzen können. Die Daten gehen dort rüber und werden völlig unabhängig von uns ausgewertet. Auf der anderen Seite haben wir Nebenziele, Secondary Outcomes, wo wir dann doch nochmal das Proteom angucken, wo wir Western Blot, wo wir Gewebeschnitte färben. Und die haben wir definiert, was wir uns genau angucken. Aber wir betrachten die ein bisschen explorativer. Und das machen die Studienzentren alle unabhängig. Ja,
okay, aber das denke ich auch mal. Das ist natürlich jetzt der Unterschied auch nochmal zwischen Klinik und Präklinik. Ne? In der Klinik die Datenerhebung und Erfassung, die wird natürlich dann dort vor Ort gemacht. Die Statistik und die Analyse, die wird dann eben den Statistikern überlassen. Die Ausmessung der einzelnen Tumore, das muss man natürlich vor Ort machen. Das, genau. Das denke ich auch, das ist richtig. Und dass ihr natürlich noch weitere Ziele habt, wo ihr natürlich wieder zurück in die explorative Forschung geben wollt, die eigentlich mit dem eigentlichen Studienanalyse da nichts zu tun haben. Das ist natürlich auch wichtig. Ne? Das ist auch und richtig, weil das ist ja auch euer Ding, wo ihr dann später dann in der Grundlagenforschung hier auch nochmal weitermachen wollt, weil ihr wollt ja auch noch mehr über diese molekularen Eigenschaften dann nochmal auch hier vor Ort in der Grundlagenforschung erfahren.
Ne? Das ist richtig, wobei unsere Nebenzielgrößen tatsächlich auch in diesem Falle nicht nur rein explorativ sind, sondern wir gucken einfach, indem wir Gewebeschnitte anfärben, in welchem Zustand die Zellen sind, also passend zu unserem Mechanismus noch dazu. Das ist letztendlich auch direkt für die Fragestellung. Ich würde sagen nicht, dass das sehr explorativ ist, sondern einfach andere Größen, die nicht ganz so präzise definiert sind im Sinne der Übertragbarkeit auf den Menschen. Wir sagen, die Tumorgröße, das soll unser Hauptkriterium sein, ob diese Studie jetzt erfolgreich war oder nicht, die Größe des Nervs. Das andere gibt uns weitere Informationen darüber, aber im Sinne, wie wir uns vorstellen, wie das System funktioniert. Da gucken wir uns dann Expressionen von Differentiationsmarkern an, zum Beispiel, und in der Art. Letztendlich ist es wichtig, dass man auch vorher natürlich definiert, wann ist meine Studie erfolgreich? Worauf basiere ich? Ob ich sage, ja, das konnte jetzt bestätigt werden oder nicht? Und das ist eben die Hauptzielgröße. Und die haben wir dann auch extern analysieren lassen, genau.
Das ist jetzt eure erste Studie, die ihr auch jetzt wirklich multizentrisch und konfirmatorisch so ablaufen lasst. Das ist jetzt auch für diese Infrastruktur euer Prototyp, eure Pilotveranstaltung.
Absolut. Und ich würde auch sagen, dass es deutschlandweit relativ, kann man schon sagen, dass das ein Pilot ist. Nicht wir alleine, aber diese Förderrichtlinie von dem BMBF, das war ein neues Förderformat, gab es so vorher in Deutschland nicht. Wir sind eins von 12 Projekten, das reingestartet ist. Das heißt, für 12 Projekte war es tatsächlich Pionierarbeit zu machen. Das BMBF hat die Förderrichtlinie neu aufgelegt. Das geht in eine zweite Runde, wo letztendlich die nächste Generation reingeht. Und in dem Zusammenhang war der Workshop mit dem Manuskript letztendlich wichtig. Das ist so der Workshop, wo sich diese 12 Partner zusammen auch mit dem Partnerprojekt aus Berlin zusammengetan haben und ausgetauscht hat. Das hätte ich gerne vorher gewusst. Das sind die Kriterien, das sind die Quintessenz. Es haben daher wirklich miteinander geredet. Statistiker, Präkliniker, Leute, die frisch aus der Grundlagenforschung kommen, einfach zu sagen, okay, was wäre wirklich mal wertvoll für Leute zu wissen, die da neu reinkommen, oder für Leute, die es bereits tun, wo kann ich noch ein bisschen nachschärfen? Für uns war es das Erste, für viele war es das Erste, aber für uns eben auch der Beginn einer Reise, die wir fortsetzen wollen, wo wir sagen wollen, es muss nicht notwendigerweise immer multizentrisch sein. Dazu muss es schon genügend Erkenntnisgewinn geben, um zu sagen, jetzt starte ich eine multizentrische. Aber es soll unsere Präklinik in der Gruppe grundlegend verändern, wo wir sagen, okay, sobald wir ein bisschen präklinischer gehen, setzen wir entsprechende Qualitätsstandards an, wir lassen uns davon inspirieren, machen etwas in einem monozentrischen Bereich und bauen innerhalb der Gruppe ein präklinisches Team auf.
Ja, und das zeigt ja auch nochmal, dass dieses Tal des Todes, um jetzt den Kreis da auch zu schließen, eigentlich eher so eine Definitionslücke ist, ne, wo wir eigentlich sagen müssen, ja, das ist einfach ein neues Forschungsfeld, das sich jetzt durch diese komplexen Fragestellungen, die wir jetzt sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der Klinik ganz anders diagnostizieren, analysieren und arbeiten können, die sich jetzt dann einfach immer weiter aufgetan hat. Und man muss eigentlich diese Definitionslücke eigentlich schließen. Also das Tal des Todes wird am Ende im besten Fall einfach aufgefüllt werden.
Das ist richtig.
Mit Forschungsarbeitenden in diesem Gebiet, die einfach genau diese Lücke schließen. Will aber auch sagen, dass natürlich nicht jeder von diesen Wegen, die er da durchgeht, natürlich ein Erfolg wird. Darum geht's gar nicht. Es geht um die Forschungsarbeit und dass natürlich diese Forschungsarbeit dort auch finanziert werden muss. Ja, und das Tal des Todes ist eigentlich eine Finanzierungslücke und eine Definitionslücke, wo man sagen muss, das ist genauso ein Forschungsgebiet, das wir halt noch dazu machen müssen. Und die Grundlagenforschungsergebnisse werden dadurch nicht schlechter, sondern es ist halt nur ein weiterer Stein auf dem Weg hin zu einer Therapie dann.
Ne? Absolut, und das finde ich sehr, sehr wichtig zu sagen. Zum einen begreife ich uns eben oder die ganze Initiative als Brücken bauen oder eben, wie du sagst, Lücke auffüllen. Und zum anderen, was du sagst, das finde ich ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, dass jetzt jeder Pfad dadurch zum Erfolg führt, dass alles ankommt. Es geht darum, es abzusichern, dass wir an dieser Stelle wirklich nachbessern, Erkenntnisgewinn haben und sagen, okay, was ist denn wirklich erfolgsversprechend, soweit wir das einschätzen können, um weiter zu verfolgen, frühzeitig auch die zu erkennen, die Potenzial haben und die, die es nicht haben, weil sie entweder verbessert werden müssen oder weil die Grundannahme nicht stimmt. Deswegen, es wird nie etwas, meiner Meinung nach, nie etwas geben, wo das Tal des Todes gelöst wird, dass jetzt alles rüberkommt.
Genau, deswegen gefällt mir das auch nicht so in dieser Endgültigkeit. Ich finde es auch immer wichtig, dass man wirklich sagen muss, dass Arzneimittel oder Therapieentwicklung, das ist einfach eine ganz andere Fragestellung als Grundlagenforschung und präklinische Forschung. Das sind nochmal zwar Dinge, die damit zu tun haben, aber die Ergebnisse führen am Ende zu ganz anderen Konsequenzen, ja. Und selbst wenn dann ein Grundlagenforschungsergebnis, und das sage ich jetzt auch mit großen Anführungszeichen, in der Präklinik scheitert, ist es aber dann trotzdem eine wichtige Erkenntnis, weil ich dann wieder einen Baustein mehr kenne und weiß, wie das funktioniert. Und das ist für die biologische, für die medizinische Forschung trotzdem eine wichtige Erkenntnis dann am Ende. Auch wenn man sie dann in der Klinik nicht verwenden kann, weiß ich trotzdem mehr, wie dann zum Beispiel diese peripheren Nerven, wie die sich reparieren, den genauen Mechanismus. Das ist ja wichtig zu wissen dann auch mal. Ne?
Genau.
Bevor wir jetzt nochmal Schluss machen, habe ich jetzt nochmal so ein bisschen so allgemeine Fragen an dich auch. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich jetzt mit solchen Infrastrukturen zu beschäftigen?
Kurze Antwort ist, ich habe getan, was notwendig ist, um vorwärts zu kommen. In dem Sinne, also was ich studiert habe, ich habe Biologie studiert, Hauptfach Biochemie, Genetik und Neurobiologie als Nebenfach. Also es passt schon in die Richtung, ich mache Tumorerkrankung, das war auch ein Wunsch, an Krebsforschung zu arbeiten. Nervensystem fand ich spannend, aber da war ich in der Grundlagenforschung natürlich auch unterwegs und bin auch gedanklich noch unterwegs. Wie bin ich in die Präklinik reingekommen? Für uns war es wirklich, wir haben diesen Kandidaten, das war sogar nicht vor meiner Zeit, ich war schon in der Gruppe, aber ich habe an einem anderen Thema gearbeitet, so dass wir diese Pilotstudien haben und das wollten wir weiterbringen.
Also du bist hier am FLI praktisch auf diese Lücke gestoßen, auf das Tal des Todes gestoßen, genau. Und wolltest das eben irgendwie mit Leben füllen.
Für uns sogar noch praktischer, der Aspekt des Tal des Todes hat sich unter anderem auch dadurch aufgetan, dass Alexander Schulz, der ursprünglich an den gearbeitet hat, ein Medizinstudent, der dann auch hier seine Doktorarbeit gemacht hat, der hat die Gruppe verlassen, um eben weiterzuziehen, seine eigene Karriere zu machen. Und auf die Gruppe bezogen fehlte dann auch in der Art Personal, um das weiter zu machen. Und als wir dann in diese multizentrische Studie reingegangen sind, war die Frage, ich habe mich Stück für Stück hier schon in der Gruppe zum Scientific Lab Manager so weiterentwickelt, einfach zu sehen, was will ich mit meiner Karriere anfangen. Ich bin in dieser Gruppe groß geworden, ich habe studiert, bin hier zur Diplomarbeit gekommen.
Wo hast du studiert,
Entschuldigung? Hier in Jena.
Ach, du direkt, hast
ja. Ich komme aus Norddeutschland, aber bin zum Studieren nach Jena gekommen. Und habe hier mein Studium gemacht, habe dann meine Diplomarbeit direkt bei Helen Morrison gemacht. Mehr am zentralen Nervensystem, grundlegende Fragen, Neurobiologie. Bin dann in die Doktorarbeit reingegangen, weil ich hier gerne Gruppe bleiben wollte und habe dann angefangen, eine Postdoc-Zeit hier auch noch zu machen, um mich zu orientieren. Und dann war die Frage, was mache ich, wo gehe ich hin, gehe ich in andere Gruppen? Und für mich war die Wissenschaft sehr wichtig, ich wollte auch weiter Wissenschaft machen, aber für mich war das auch eine persönliche Frage, wie positioniere ich mich? Karriere als Gruppenleiter, Wissenschaft, ausscheiden, neue Postdoc-Zeit, das war für mich eine Findungsphase und für mich war ein guter Kompromiss als Labormanager mit Helen zu bleiben, um dann das Projektmanagement für die Projekte der Gruppe zu machen, sodass ich nah an der Wissenschaft dranbleiben kann. Ich habe nicht die volle Verantwortlichkeit eines Gruppenleiters. Ich kann nah an der Wissenschaft gehen. Auch hier ein gewisser Zwischenschritt. Und dann hat sich Notwendigkeit aufgetan, dass eins der Projekte, das ich managen sollte, eben das Präklinische war aufgrund der neuen Förderrichtlinie. Das hat mich absolut gepackt von Anfang an. Und da bin ich reingewachsen. Das habe ich als Studienmonitor übernommen, dann mehr und mehr das Projektmanagement und daraus dann die Richtung sich entwickelt, dass ich sage, okay, Mensch, das ist etwas, das finde ich toll. Mit Helen geredet, können wir das machen? Wollen wir das weitermachen? Wollen wir dauerhaft irgend so einen präklinischen Bereich aufrechterhalten? Und da hat Helen gesagt, das machen wir. Das Vertrauen spricht aus. Wir ziehen das zweizügig auf. Wir machen die Grundlagenforschung weiter. Wir bauen Präklinik auf. Und so, dass ich mich quasi aus der Grundidee, das war immer, ich wollte irgendwie an der Krebsforschung was machen, über Projektmanagement dann direkt in die Präklinik reingewachsen. Aber das ist tatsächlich historisch bedingt.
Das sieht man ja jetzt auch nochmal, dass man dieser höheren Komplexität und natürlich die Möglichkeit, dass man auch in der Grundlagenforschung noch viel mehr auch diese Komplexität auch abbilden kann, dass man da natürlich eine Infrastruktur braucht, die auch gemanagt und gehandelt werden muss. Und das ist natürlich genau dann die Phase, wo dann so Menschen wie du dann noch mit reinkommen müssen, die den Gruppenleitern zur Seite springt, um diese Systematik zu überblicken dann auch. Das ist ja dann eigentlich dann der Punkt.
Ich glaube, was für die Präklinik auch braucht, um erfolgreich zu sein, ist eine gewisse Beständigkeit. Bei der Grundlagenforschung, die ich Stück für Stück durch vorarbeite, ist auch dort kann Beständigkeit viel helfen. Aber du kannst ein gewisses Maß an Flexibilität, glaube ich, auch vertragen, wo Leute rein, rausgehen, wie es im akademischen Werdegang ist. Ich denke, der Präklinik, die profitiert noch mehr von einer gewissen Beständigkeit, wo eben gerade auch Projektmanager über längere Zeit stabil verankert sind, um das zu begleiten.
Ich würde es noch nicht mal so klein machen wollen, weil ich sehe halt dort einfach auch, die Fragestellung ist halt eine komplexere, wo du dann natürlich unter Umständen systematischer dann auch vorgehen musst. Also wenn dann die eine präklinische Studie nicht so funktioniert, wie du es dir vorstellst, oder sogar wenn sie funktioniert, hast du am Ende aber doch so einen hohen Outcome. Du hast ja gerade erzählt, auf wie vielen Ebenen ihr dann die Analysen dann macht. Und die hat dann im besten Fall in zwei Richtungen Folgen, und zwar in die klinische, aber auch in die Grundlagenforschung. Und genau das muss genau wieder richtig kommuniziert werden, das muss richtig eingeordnet werden. Und es hat für beide Richtungen dann wieder Folgen.
Also, absolut, ja.
Also sowohl in der Grundlagenforschung sieht man auf einmal, aha, die und die Signale sind dort aufgetreten, wie können wir die molekular erklären? Das muss dann auch gemacht werden oder sollte zumindest gemacht werden, weil das sichert natürlich diese präklinische Hypothese nochmal ab und in die andere Richtung, okay, wir kriegen ein valides System, wo man vielleicht auch sehen kann, das muss auf bestimmten molekularen Mechanismen basieren, die können wir noch nicht richtig en detail identifizieren, aber wir sehen sie schon irgendwo, da gibt's valide Hinweise für, also musst du auch in diese Richtung kommunizieren, dokumentieren und erklären, damit es auch da weitergehen kann, ja. Das schafft dann halt irgendwann mal einer alleine oder eine alleine nicht mehr. Wie ist es dann eigentlich bei dir in dieser Stelle? Du bist dann aber praktisch nicht mehr der Mensch, der wirklich dann da ins Labor stellt und dann bestimmten Mäusen dann operiert, sondern auch wirklich Management.
Absolut. Ich glaube, das letzte Mal habe ich vor 5 Jahren im Labor gestanden, von ganz kleinen Ausnahmen abgesehen. Ich bin die meiste Zeit am Computer. Wir haben das als Team und das ist das Schöne, es ist ein Team-Effort. Mit mir zusammen haben wir einen zweiten Senior Postdoc. Das ist Michael Reuter, der letztendlich alle unsere Operationen macht. Der ist noch sehr dicht an den experimentellen Arbeiten ran. Der managt unsere Mauskolonien, der macht die ganzen Operationen, Eingriffe. Wir haben technische Assistenten, wir haben weitere Wissenschaftler, die die Arbeiten machen. Ich selber tatsächlich nicht mehr. In der präklinischen Studie ist es sogar umso wichtiger, dass ich es nicht mache, weil ich die Studie monitore. Das heißt, ich führe auch die Verblindung durch. Das heißt, ich darf gar nicht an den Versuchen auch begleiten.
Ja, klar, weil dann wäre es ja nicht blind.
Genau, ne? Das ist richtig. Wir haben ein fantastisches Team, das wir versuchen auch noch ein bisschen aufzuweiten von Leuten, die experimentellen Arbeiten machen. Ich nicht mehr, nein.
das ist ja auch wichtig zu sehen, dass das einfach strukturell auch gefordert dann wird, ja, ab einem gewissen Punkt. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo man natürlich irgendwann mal auch sagen muss, okay, da muss natürlich auch die Grundlagenforschung drauf reagieren, ne, dass sie auf einmal dort mit einer ganz anderen Idee konfrontiert wird und auch nochmal wieder Daten zurückbekommt. Ne. Das ist dann bei euch dann auch direkt in der Gruppe, also die Helen Morrison, deine Gruppenleiterin, die koordiniert dann praktisch primär die Grundlagenforschung, oder?
Genau. Wir arbeiten zusammen, logischerweise. Es läuft parallel, nicht getrennt voneinander. Das ist genau das, was du sagst. Es gibt den ständigen Austausch und gegenseitiges Profitieren. Aber das ist die Grundidee, dass Helen direkt unsere Grundlagenforschung und die ganzen Projekte betreut und ich die Betreuung der präklinischen Projekte übernehme. Angefangen mit unserer ersten multizentrischen Studie. Inzwischen haben wir kleinere, aber auch ein größeres Projekt noch dazu genommen, was wir dann in die Richtung machen, wo wir immer noch an der NF2-Erkrankung arbeiten, aber dann auf anderen Therapieansätzen, die wir
reinkriegen. Bleibt ja dann nicht aus. Mit dem mehr Wissen gibt es natürlich auch wieder mehr Arbeit und das heißt dann wieder mehr Präklinik. Wie ist dann diese Infrastruktur jetzt ausgelegt bei dir? Also sprich für dich perspektivisch, heißt es dann jetzt, dass die jetzt fest etabliert ist? Also sprich, hast du da auch eine feste Stelle jetzt oder ist das erstmal noch auf diese Projektmittel fokussiert?
Das ist eine spannende Frage.
Musst du aber auch nicht beantworten, wenn du es nicht möchtest.
Ich beantworte die sehr gerne, weil ich da auf den Punkt komme, was ich denke, was auch notwendig ist, ist natürlich auch immer noch eine gewisse politische Frage, was mit dem Institut zu tun hat.
Deswegen frage ich es ja auch, weil das ist ja der private Teil. Und da finde ich auch immer, das System ist ein menschengebautes System und das ist ein gesellschaftliches System und gesellschaftliches Arbeiten ist immer am Ende Politik. Wir müssen uns auch rechtfertigen, ja. Also, wie wir am Anfang gesagt haben, wir gehen auch nicht los und operieren jetzt mal einfach mal wild irgendwelche Mäuse durch die Gegend, sondern das hat Sinn und Zweck. Und Politik ist im Endeffekt nichts anderes.
In meinem konkreten Fall ist es so, dass bei uns hier am FAI ist es so, dass Seniorgruppenleiter eine Stelle, eine Hausstelle, die direkt vom Hausbudget kommt, fest vergeben können. Nicht müssen, aber können, um entsprechende Infrastruktur zu unterstützen. Und diese Stelle haben wir uns aber entschieden, gemeinschaftlich aufzuteilen zwischen Michael Reuter eben und mir. Auf der einen Hand haben wir hier unseren Mausmanager, unseren Operateur, das ist experimentell einfach, das müssen wir halten. Und auf der anderen Seite eben für mich als Projektleiter. Das heißt, wir sind beide zur Hälfte entfristet. Mit einer halben Stelle und die andere Hälfte füllen wir dann eben durch Projektmittel auf. Die Perspektive ist eben genau die Frage. Und da geht es dann, wo es ins Politische reingeht, wünschenswert. Ich denke sehr, sehr, also für mich persönlich wünschenswert, ist natürlich eine komplette Absicherung.
Ja, natürlich, klar. Ja.
Einfach, weil es es leichter macht, einfach dann auch die Projekte zu machen, weil du dich umso mehr auf die Qualität des Projektes konzentrieren kannst und nicht notwendigerweise persönlichen Erfolg vom beruflichen Erfolg natürlich mehr.
Was natürlich wieder die Gefahr bringen würde, dass man sagt, okay, ich will jetzt auch unbedingt eine Studie erfolgreich abschließen, damit dann da das nächste Projekt halt auch gefördert wird. Das ist halt immer diese Gefahr dabei.
Ist die Gefahr dabei, ja. Insofern ist es spannend, wie sich das perspektivisch entwickelt. Wie gesagt, wir sind vor 4 Jahren reingestartet. Wir bauen die Präklinik jetzt weiter aus. Also, dass wir das wirklich auch von dem ersten Projekt auf mehr ausweiten, das hat sich Anfang letzten Jahres ergeben. Und das ist die spannende Entwicklung. Wo geht es hin? Innerhalb der Gruppe an Organisationsstrukturen, Zuständigkeiten etc., wie wir Projekte arbeiten, da ist das geregelt. Unterfüttert mit Infrastruktur wird spannend.
Aber es ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass man natürlich in der ersten Näherung immer sagt, okay, ja, es ist klar, man macht eine gewisse Finanzierungsbasis, die macht man auch fest. Den restlichen Teil macht man dann auf Projektmittel. Das ist immer so der erste Impuls, den man dann da hat. Aber es wird halt immer sofort schwierig, wenn du dann drüber nachdenkst, ja, wenn das könnte dann natürlich immer dann auch die Ergebnisse beeinflussen. Und dann bricht diese Idee, ja, man kriegt von außen ja dann nochmal Geld dazu. Das wäre halt einfach schön Wetterwissenschaft, muss man halt sagen. Solange es gut geht, sagt da keiner was. Aber Problem ist halt, wir müssen offen damit umgehen. Und wenn wir konkret damit umgehen, dann wissen wir halt, dass eigentlich das meiste eben nicht gut geht. Also nicht gut geht von dahingehend, dass es halt nicht eindeutig in die Richtung geht, die wir es haben wollen. Und dadurch, dass wir natürlich ja, Forschung betreiben, können wir es auch vorher gar nicht wissen, bevor wir es nicht ausprobiert haben. Ne?
Das ist richtig. Und ich denke aber dadurch, dass das ein Feld ist oder eine Denkweise, die jetzt erst in neueren Zeit sich auch mehr entwickelt.
Wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier diese präklinische Phase, hast du als Management für diese präklinischen Geschichten in Richtung Klinik, da kämen dann ja auch irgendwann mal die pharmazeutische Industrie auf euch zu. Ist das eigentlich jetzt schon bei euch irgendwo so ein Punkt, wo ihr mit solchen Leuten da im Gespräch steht?
Es ist ein Punkt, auch das wird noch eine spannende Reise natürlich, also da sind wir am Anfang. Aber wir haben direkt für unseren Therapieansatz haben wir einen Industriepartner, der eben dieses Peptid, was wir spritzen, in einer leicht ähnlichen Variante herstellen kann und darauf ein Patent hat. Also da sind Überlegungen, kann man dort ein Co-Development machen, kann man da was miteinander machen. Wir haben selber ein Patent auf die Anwendung, das heißt dieses Peptid, in dieser Indikation zu verwenden. Natürlich ist da auch ein Grundinteresse. Interessanterweise, glücklicherweise stehe ich nicht auf dem Patent drauf. Das heißt, ich habe tatsächlich kein persönliches Interesse. Notwendigerweise, dass das erfolgreich sein muss, das war vor meiner Zeit. Das ist in diesem Falle für mich sehr beruhigend. Ich kann das wirklich sehr nüchtern angehen. Aber wir haben Industriepartner, was das angeht, um das weiterzuentwickeln. Das ist das eine. Auch für die neuen Projekte, dass wir mit Investoren im Gespräch sind. Da sind wir sehr gut unterstützt, auch durch eine Core-Facility des Instituts. Da ist das RWI auch im Spark-Programm mit drin, was gerade auch frühe Schritte, also gerade die Pilotstudien vor der multizentrischen Studie sind durch das Spark-Programm gefördert worden. Da haben wir eine Infrastruktur. Wir sind damit im Gespräch. Wie die Reise dorthin geht, wird spannend. Da wird sicherlich viel zu lernen sein. Wir sind ja sehr glücklich über die Partner, die wir in Berlin haben. Also wir haben direkt ja in dieser Förderrichtlinie ein Partnerprojekt am BIH, Berlin Institute of Health. Ja. Genau. Da war direkt ein Partnerprojekt mit dem Namen Decide, was letztendlich nur zur Seite gestellt wurde, um zu evaluieren, wie diese konfirmatorischen Studien durchgeführt wurden, die Rahmenbedingungen etc. Die hatten Ratgebende, also man musste denen zuhören, aber sie hatten keinen also sie konnten einem nicht vorschreiben, was man machen sollte. Für uns unheimlich wertvoll. Es ist sehr schön, mit den Leuten zu reden. Die haben nochmal eine ganz andere Sichtweise, hat uns sehr auch geholfen, das auch alles zu lernen. Und dort gibt es auch weiteren noch Workshops. Und das BIH als Adresse ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz besonderes Institut, was sich darum kümmert. Und durch die Workshops, in denen ich auch weiter aktiv teilnehme, zu verschiedenen Dingen zu diskutieren, bin ich dort auch schon in Kontakt mit dem Head of Regulatory Affairs für andere Projekte, wo ich sage, okay, da könnte man drum überlegen, was bräuchte es jetzt, um in die klinische Studie zu kommen. Da könnte man dann später drüber reden. Wir haben Workshops dort, jetzt ganz aktuell, war Ende letzten Jahres, wo definiert wird, was braucht es für eine Industrie, Akademie, Kollaboration? Was können wir machen, um diese Brücke zu bauen? Was muss Akademie leisten? Was muss die Industrie leisten? Wie können wir solche Kollaborationen erfolgreich aufbauen? Was braucht es? Welche Regeln? Die Idee, ein Playbook zu definieren. Also wir haben so Kontakte in die verschiedenen Richtungen. Aber wir sind am Anfang des Weges.
Ja, ja, natürlich, klar. Reise. Ja, ja, klar. Es gründet sich ja jetzt viel, ne? Ein paar Sachen sind schon länger da. Das BIH, also das Berlin Institute of Health, ist der Forschungsteil der Charité. Und da ist ja auch dann viel Klinik und viel klinische Kompetenz dann da. Aber auch sehr viele Translationskompetenz da, die sich natürlich auch über diese statistische Qualität und Qualität in der klinischen Forschung schon lange beschäftigt haben. Da ist es natürlich für die Präkliniker dann auch cool, da mal einen Blick drauf zu werfen und von denen auch zu lernen dann genau. Da und sich das abzugucken. Ja.
Und dafür uns auch ganz wertvoll am BIH wurde durchaus jetzt halt auch etabliert, letztendlich eine Unit for Responsible Preclinics, wo auch eine feste Stelle geschaffen wurde, tatsächlich für eine Person, Natascha, mit der wir im Kontakt stehen, unheimlich wertvoll, die einfach auch direkt in Berlin, aber auch bei Partnerprojekten mal guckt, wie läuft's, beratend. Sowas braucht es, weil du musst einfach die Leute, die da reingehen, die sowas machen wollen, den musst du einfach auch Hilfe, Ratschlag zur Verfügung stellen, da reinwachsen zu können.
Ich finde es ja immer nur ein bisschen schade, dass man so auch gerade jetzt von solchen entstehenden Sachen immer so wenig hört, weil ich glaube, das würde auch bei vielen das Vertrauen wieder in diese ganzen therapeutischen Systeme oder in die Therapien auch wieder erhöhen, weil man sieht, es kommt jetzt nicht irgendwie vom Himmel runter, sondern das sind jahrzehntelange Erfahrungen zum Teil, die dann Leute auch übernommen haben, adaptiert haben. Und natürlich entsteht auch wieder immer wieder was Neues, aber es ist natürlich basierend immer auf Erfahrungen, die man gemacht hat und auf Wissen, dass man natürlich da auch sehen muss. Und dann ist natürlich schön, wenn da drin auch noch die ganzen Ergebnisse dann drin liegen, so dass man die nachvollziehen kann. Ich würde mir wünschen, dass es manchmal noch ein bisschen auch so drin läge, dass nicht nur irgendwelche Sachverständige damit umgehen können, sondern dass auch eine einfachere Kommunikation darüber stattfände, die auch offen da ist, so wie wir es hier jetzt so ein bisschen machen. Ist natürlich noch nicht so ganz so einfach, aber vielleicht einfacher, als ihr es intern besprecht. Das finde ich immer so ein bisschen schade.
Ja, wäre schön.
Also du hast jetzt da deine halbe Stelle, die ist fest. Und ich denke mal, okay, jetzt ist das natürlich initiiert dort. Das läuft jetzt auch erstmal super. Dann ist eigentlich für dich erstmal die Perspektive, das Ding jetzt noch weiter auf jeden Fall aufzubauen. Und
genau, also Perspektive ist absolut klar. Auch die Entscheidung ist dafür klar, auch langfristig. Es ist eine finanzielle Unterfütterung des Ganzen, die aber jetzt nicht die Perspektive groß beeinflusst. Die Perspektive ist klar, wir wollen das aufbauen. Wir arbeiten da mit verschiedenen Partnern zusammen, ganz groß eben auch die Children's Tumor Foundation, die letztendlich eine Patientenorganisation, Vertreter auch ist, für die Neurofibromatosen, eine wunderbare Vereinigung, mit der wir gut zusammenarbeiten. Und die Perspektive ist klar, wir wollen das weiter aufbauen, wir wollen mehr präklinische Projekte machen. Wir sind im Gespräch auch mit der CTF, potenziell Teil deren Preclinical Hub zu werden, wo die Idee ist, dass wenn dann Industrie- oder akademische Partner auf die CTF zutreten.
Was ist ein CTF?
CTF ist die Children's Tumor Foundation.
Ach, okay, genau. Okay,
yeah. Die letztendlich für die Neurofibromatose.
Ah, okay. Mhm.
Und die macht unheimlich viel, dass wirklich auch die Forschung mal mehr Richtung Klinik getrieben werden kann, indem sie verschiedene Projekte fördern, aber auch Initiativen ins Leben rufen. Und die wollen letztendlich auch einen Preclinical Hub, sind jetzt dabei aufzubauen, der viel auch mit Datenrepositorien zu tun hat, aber auch mit Policies. Und ein Eckstein dessen wäre letztendlich auch, Strukturen zu schaffen im Sinne vielleicht von Contract Research Organization, CRO, wo dann Partner hingehen können und ich habe jetzt meine grundlegende Idee, ich will nicht die gesamte Infrastruktur selber aufbauen, aber ich möchte das mal in einem verlässlichen System testen. Kennt ja jemand und...
Also, dass ihr dann praktisch für so präklinische Studien auch als Dienstleister zur Verfügung steht, in so einem größeren Kontext dann vielleicht auch. Oder nicht nur mit euren Cluster, den ihr jetzt vielleicht gebildet, sondern dass wirklich von außen her Leute auf euch zukommen können.
Genau, das ist die Grundidee. Da sind wir jetzt dabei, das ein bisschen zu erforschen. Das ist am Ende tatsächlich dann nicht trivial, weil wir uns da in einen Bereich natürlich reinbegeben. Bisher ist das rein akademische Forschung. Sobald wir Auftragsforschung machen, hat das dann viel auch mit kommerziellen Lizenzen etc. zu tun.
Wir haben ja Ähnliches schon durchgemacht gehabt. Bei uns gibt es halt EU Open Screen, eine Screening-Plattform, die auch europäisch vernetzt ist, aber wo dann wirklich WissenschaftlerInnen von überall herkommen können, sich für einen Essay bewerben können und dann die Plattform benutzen können in den unterschiedlichen Zentren, um dann dort ihre wissenschaftlichen Versuche machen zu können. Ja. Bei euch natürlich, wenn dann gleich solche Mausstudien noch dazukommen, ist es natürlich nochmal anders als bei uns, wo es meiste molekular oder vielleicht auf Basis von Zellen abgeht. Hm. Ja.
Deswegen, es ist derzeit eine Perspektive, die Versuchung zu ergründen. Ich weiß noch nicht, ob das klappen kann, klappen wird, aber das ist eine von den Richtungen, die wir weiterdenken.
Okay, dann frage ich dich noch, habe ich noch irgendwas vergessen oder wolltest du noch unbedingt irgendwas loswerden, was du zu dem Thema noch zu sagen hast? Normalerweise sage ich das immer vor dem privaten Teil. Aber wenn nicht.
Ich glaube, wir haben viele Themen abgekratzt.
Ja, aber dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Aber bevor wir Schluss machen, die letzte und die obligatorische Schlussfrage ist, hast du denn ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
Ich würde sagen, ja, vielleicht nicht aus den richtigen Gründen, aber für mich bleibt es derzeit auf jeden Fall das Energy One. nicht notwendigerweise, weil vielleicht das Molekül, der Wirkmechanismus, das Ausschlaggebende für mich ist, sondern für mich bleibt es mein Lieblingsmolekül, weil es der Beginn meiner Reise war in die Präklinik.
Kannst du nochmal genauer definieren, was das NRG1, was das ist?
Das ist Noregulin 1, ist ein Oberflächenmolekül letztendlich hier auf den Axonen von den Nervenzellen, das in unserem System Differenzierungsfaktor gibt. Das heißt, das ist notwendig, damit die Gliazellen, die Nervenzellen vernünftig unterstützen und das Fehlen kann dann zur Tumorbildung führen. Und das war für uns eben genau der Grundgedanke der Therapie, das zu ersetzen, wenn es fehlt, dass wir das wieder rückgeben können. Und für mich der Beginn eben der präklinischen Reise, wo es von der Grundlagenforschung in die Anwendung hinübergegangen ist.
Und was hattest du damit zu tun mit den NRG1?
Wenig. Ich bin tatsächlich erst zur multizentrischen Studie dazugekommen. Wie gesagt, die Arbeiten sind von Alexander Schulz vorher gemacht worden. Ich bin dann für die präklinische Studie direkt als Studienmonitor dazugekommen. Aber das war für mich der Wechsel. Ich habe vorher an anderen Grundlagenforschungsprojekten gearbeitet, bin da reingegangen und habe dann überall das gelernt. Was macht ein Studienmonitor? Was braucht es dafür? Wie kann man eine Verbindung umsetzen? Was für Studienstandards brauchen wir? Wie koordinieren wir mehrere Zentren? Wie setzen wir unsere Protokolle auf? Einfach in das ganz andere Mindset auch hereinzukommen und das darauf aufbauen, dann jetzt unsere weiteren Projekte. Aber das macht für mich NRG1 dann besonders.
Super, ja.
Einfach weil.
Ja, auf jeden Fall, kann ich gut nachvollziehen. Ja, dann erst nochmal vielen Dank und ich habe hier auch noch eine Kleinigkeit für dich. Ich habe dieses Jahr jetzt endlich mal angefangen, weil wir haben unser Design jetzt mal ein bisschen auf unterschiedliche Gegenstände gedruckt, unser Wirkstoffradiologo und ich gebe dir hier unseren praktischen Koffeinapplikator. Also eine schöne Tasse mit unserem Logo drauf und bedanke mich damit nochmal ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie immer, falls ihr Fragen habt oder Kommentare zu diesem Beitrag, jede Episode im Wirkstoffradio ist auch ein Blog-Eintrag auf der Homepage in der wirkstoffradio.de. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen, aber auch Anregungen und Fragen. Ich leite die dann an Lars weiter. Vorteil hat es da natürlich, diese Blogbeiträge, die sind dann auch öffentlich einsehbar und könnten dann alle lesen. Falls ihr uns direkt anschreiben wollt, könnt ihr das gerne machen unter info@wirkstoffradio.de und über Twitter sind wir auch noch unter @wirkstoffradio zu erreichen. Falls euch Twitter nicht so gefällt, es gibt auch die Möglichkeit, uns unter Mastodon zu erreichen. Das ist @wirkstoffradio@podcasts.social oder, weil ihr den Podcast vielleicht direkt hier mit dem Handy hört, gibt es auch die Möglichkeit, uns über ein Feedback-Telefon zu erreichen. Das ist die 0049 3074 691064. Ich sage es nochmal, 030 für Berlin 74 691064. Wenn ihr uns dort eine Nachricht hinterlasst und wir diese Frage vielleicht mal in einer Episode besprechen, dann würden wir euer Audiomaterial auch mit reinschneiden und es vielleicht als Basis für unsere Diskussion verwenden. Also wir freuen uns auf eure Anrufe. Falls ihr auch so einen schönen Koffeinapplikator oder irgendwas anderes haben wollt, das gibt's unter wirkstoffradio.de/shop. Da könnt ihr ein bisschen Merch von uns auch erwerben, wenn ihr das gerne haben wollt. Was aber das Allerwichtigste für uns ist, damit auch wir mehr gesehen werden. Vor allen Dingen, wir finanzieren uns auch so ein bisschen über Anträge und da wird immer gefragt, na, wie sieht man euch denn oder werdet ihr überhaupt gehört? Dafür brauchen wir Bewertungen und Rezensionen. Also es würde mich sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht unter iTunes oder Apple Podcasts oder panoptikum.social und überall, wo man Podcasts bewerten kann, ein paar Herzchen, ein paar Sternchen hinterlasst. Dann werden wir nämlich mehr gesehen, mehr runtergeladen und wir tun uns leichter mit Anträgen schreiben. Dann vielen Dank und tschüss.
Vielen Dank, tschüss.